Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch ab.
Denn heute brechen die noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick.
Nico.
Fühlst du dich auch so leer?
Es war, spielst du auf Donnerstag Nacht an?
Dann ja. Da war so ziemlich voll, das kann ich bestätigen.
Mhm. Voller als der Club, lauter als der DJ.
Ja, das definitiv, weil nämlich wir standen genau unter der Box und du wolltest mir irgendwas erzählen, du hast mir die ganze Zeit ins Ohr geschrien und da habe ich immer gesagt, red leiser und du hast noch lauter geschrien. Und der DJ war so laut und ich habe mir gar nicht mehr verstanden. Ich hatte auf dem einen Ohr Fiepen von der Mucke, auf dem anderen Ohr ein Fiepen von deinem Geschrei.
Ja, es tut mir leid.
Ist okay.
Das war nicht ich selbst.
Wenn ihr wissen wollt, wovon wir reden, Back to Tape ist draußen, dritter Teil. Ein sehr großes, schönes Projekt, das unheimlich viel Spaß gemacht hat und das Yannick ja auch schon mal als das eins in seinem Leben, auf das er Bock hatte und wo ein bisschen was passiert ist, beschrieben hat. Guckt es euch an, wenn ihr Bock habt. Aber darum reden wir heute nicht, denn wir haben heute was anderes vor. Ich kann mir jetzt eine bescheuerte Überleitung mit irgendwas bauen, ob du auch deiner Vorbildfunktion nachgekommen bist in diesem Club, aber das mache ich nicht. Erzähl uns doch als allererstes mal, wer hier ist, denn das ist eine schöne Runde heute.
Ja, schön. Gespannt. Ja. Schön, habe ich es dir wieder recht gemacht, das finde ich
ja,
gut.
Ja, du machst das, das muss ich dir mal öffentlich sagen, das sage ich dir, aber Woche für Woche wird hier geliefert. Ich bin richtig glücklich darüber jedes Mal. Ich liebe Gäste, ihr seid ja eh gleich drin, aber ich gehe immer relativ überraschend auch rein. Ich weiß dann quasi erst am Tag, was passiert und so. Und jedes Mal freue ich mich, genau wie heute. Yannick, wen hast du dabei?
Das ist schön. Danke für die Blumen, Nico. Ja, aber denn auch diese Woche wieder zwei wundervolle Gäste bei uns. Gast Nummer 1, Nina jetzt Sternburg. Wir haben gerade noch mal kurz drüber gesprochen. Musikjournalistin, Moderatorin, Autorin und seit kurzem auch Podcasterin. Jetzt mit Queens of Rap am Start. Ein sehr hörenswerter Podcast. Checkt das auf jeden Fall aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, herzlich willkommen bei uns im Stammtisch.
Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Also lieb hier die Atmosphäre. Ich fühle mich direkt der in der kuscheligen Höhle der Backspin-Poddy-Aufnahme einumarmelt.
Wir geben uns hier ein bisschen Mühe im Stammtisch.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch ein Stammtisch, ne? Also standesgemäß muss ein Getränk auf dem Tisch haben und im Zweifel, wenn du eine Hausrunde ausgehen willst, die Glocke klingeln lassen. Wenn nicht, zumindest aber auf den Tisch schauen, wenn du was zu sagen hast. Was die zweite Person, die heute Gast ist, mit ziemlicher Sicherheit ziemlich gut beherrscht.
Yes, und genau deswegen ist sie hier. Ich glaube, da braucht es tatsächlich gar nicht so eine große und lange Vorstellung, weil sie in der Szene bekannt ist wie wahrscheinlich kaum eine zweite Person und ja, auch überall und nirgendwo ihre Finger im Spiel hat. Marina Busunashvili, schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank. Ey, vielen Dank für den Namen richtig aussprechen. Erstmal.
Sehr gerne, sehr gerne.
Wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich auch total, hier zu sein, weil ich ja wirklich ein Nina-Fangirl bin, muss ich ja auch
doch
sagen. Ne? Also nicht nur meine Liebe zu Nico und zu Backspin, sondern es ist auch noch Nina Damsch aka Sternburg hier. Es könnte keine schönere Runde für mich geben, auch wenn es der einzige Stammtisch-Talk ist, den es mit mir jemals geben wird, weil da ich keinen Alkohol trinke, ich auch an keinen Stammtischen teilnehme. Freue ich mich umso mehr auf diesen hier.
Fun Fact, Alter. Ich trinke ja auch keinen Alkohol und deswegen habe ich mir den Backspin Stammtisch einfallen lassen, weil ich wenigstens dann einen Raum haben wollte, in dem man mal wirklich auf den Tisch hauen kann und mal so, und zwar ich will wirklich noch so eine Stammtischglocke haben irgendwann oder so.
Du hast an mich mitgedacht, das finde ich sehr gut.
Aber auch so noch nie Alkohol getrunken oder jetzt einfach nicht mehr, weil retired?
Du meinst, weil ich so alt bin, dass ich irgendwann retiren kann davon? Nee, ich habe wirklich
also,
noch nie.
Seien wir ehrlich, der Zwei-Tages-Kater ist einfach real. Jenseits der 30, es geht einfach nicht mehr. Deswegen, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich dachte mir immer früher so, ich trinke nicht mehr, so, hä, why? Aber ich kann das inzwischen total verstehen, wenn Leute einfach aufhören zu trinken oder auch nie trinken. Aber genau deswegen, also du hast nie getrunken.
Ich habe noch nie getrunken, weil ich halt auch nicht so enden möchte wie Yannick, der sich am Donnerstag richtig in so einem Club in Stuttgart einen reinstellt und heute noch damit zu kämpfen, der ist heute noch schlecht gelaunt hier ins Büro gekommen.
Jetzt übertreibt man nicht, Nico. Jetzt haben die Leute ein ganz, ganz falsches Bild von mir.
Ist ja. Okay, Yannick. Das war ich mal vor genau 20 Jahren. Ich habe genau im Jahr 2003 aufgehört zu trinken.
Aber
ist auch ab und an schlecht gelaunt.
Dann habe ich ab jetzt noch 20 Jahre. Ich höre 2043 auf.
So. Ja, aber außerdem braucht jede Gruppe einen Bad Boy. Jetzt bist du der hier in unserer.
Ja.
Ja. Du bist der AJ dieser Backstreet Boys hier.
Ja. Ja. Oder der Robbie Williams
schön,
von
schön
Take That.
Gesehen. Schön, der,
yeah, genau.
Der AJ des Backstreet Boys, dann finde ich stark. Aber du, und vor allen Dingen, du hast auch einen liegen lassen, Yannick, muss ich ganz ehrlich sagen, denn, es gibt einen Podcast hier in der Runde, ne, von Nina, der heißt Queens of Rap. Du hast hier quasi eine sitzen, die Promotion-Krone hatte für eine sehr, sehr lange Zeit, um sie dann quasi abzulegen und vielleicht einer nächsten Generation in die Hand zu drücken, die darauf etwas machen möchte, mit ziemlicher Sicherheit, aber egal, was sie machen würden im Bereich Promotion im Deutschrap, auf das gucken müssten, was Marina da gemacht hat. Und damit ist sie ja vielleicht so ein kleines bisschen was wie ein Vorbild für nächste Generation. Oder, Yannick?
Ja, oder, genau. Es soll um Vorbilder gehen, diese Folge. Du hast es jetzt ja schon ganz gut angedeutet. Es ist alles so schön heute hier. Genau, also es soll um Vorbilder gehen. Nina ist ja mit ihrem Podcast jetzt, wie gesagt, auch am Start, wo ja ausschließlich Female Artists zu Wort kommen und der ja auch noch mal einen anderen Blick auf die Deutschrap-Szene mit sich bringt. Es ist ja immer noch eine Männerdomäne und Frauen oft leider nur in der Nebenrolle dabei. Und das wollen wir heute einfach mal besprechen. Was ist eigentlich gerade so los? Was muss anders sein? Und auch unsere beiden Gäste damit einbringen, inwiefern sie sich selbst als Vorbilder sehen, was eigene Vorbilder waren, wie sie quasi da hingekommen sind, wo sie jetzt heute sind. Und ja, alles mal gucken, was noch so in diesem Blumenstrauß denn mit dabei ist am Ende. Und deswegen Frage der Woche, braucht es neue Vorbilder im Deutschrap?
Die Frage kann ich fast offen weitergeben. Ich hätte jetzt noch spezifisch nachgefragt, aber die stelle ich mal offen. Marina, Nina, was sagt ihr? Braucht es neue Vorbilder?
Ja, also nachdem ich dieses Wochenende, also mal jetzt grundsätzlich, finde ich, haben wir tolle Vorbilder, wenn ich an vor 20 Jahren denke, als ich sozusagen reingekommen bin und tatsächlich ja auch Nina jetzt schon ein paar Jahre verfolge und einfach deswegen immer so ein Riesenfan von ihr war, nicht nur von ihrer professionellen Art und Weise, wie sie arbeitet, sondern einfach diese Passion, die sie mitgebracht hat. Und ich wusste einfach so, das ist, also ich habe sie bei der Weiß kennengelernt und da war mir schon bewusst, dass es irgendwann mehr sein muss. Also ich habe einfach den Weg gesehen. Und ich glaube, es gibt heutzutage tolle Vorbilder für viele junge Menschen. Und ich glaube, besonders durch so einen Podcast, den Nina jetzt macht, der einfach die Menschen also beleuchtet und sich einfach mal über jede einzelne diverse Geschichte einarbeitet und Nina kann das sehr gut, das auch einfach zeigt, dass wenn Menschen sich mit den Personen nicht wirklich beschäftigen, die vielleicht auch mal einfach still sein sollten.
Ja, ich finde Thema Vorbild, ne, das ist ein riesiges Ding, vor allem, weil ich jetzt gerade so denken musste, das war ja auch ganz früher, ich glaube inzwischen fragt man das gar nicht mehr so, aber früher war das ja so eine typische Musikjournalismusfrage, vor allem von Leuten, die jetzt so nicht Rap-Journalistisch gemacht Journalismus betrieben haben, sondern aus anderen Ecken kommen, wo es dann darum ging, so der Vorbildcharakter von jemandem, der Rap macht. Und dieses, das war ja früher fast so die klassische Frage, heute ist es Künstler und Werk, kann man es trennen, soll man es, geht es? Und früher war es so, aber du bist doch ein Vorbild. Wie kannst du darüber rappen, dass du, was weiß ich, Polizeiwagen anzündest und die Stadt zerstörst und sonst was? Und eigentlich war das immer dieses, was eigentlich so gut wie jeder Künstler dieser Welt gesagt hat, so, ich bin nicht für die Erziehung irgendwelcher Kinder verantwortlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, quasi in einer Vorbildfunktion aktiv Leuten zu sagen, wie sie ihr Leben führen soll, sondern das ist die Aufgabe deren Eltern, deren Lehrer, deren Umfeld, oder? Was ja auch stimmte. Aber natürlich gibt es Vorbildfunktionen einfach. Ich glaube, vielleicht spielt da das Wort Repräsentation ja fast eher so auch eine Rolle, dass du ein Vorbild sein kannst in einer Art und Weise, wie du präsent bist und wie du deine Arbeit machst, als jetzt unbedingt konkret zu sagen, Leute, ihr müsst das so und so machen. Und ich habe das zumindest total so wahrgenommen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch eben über Vorbildrolle von weiblich gelesenen Personen im Rap reden, so dass zum Beispiel eben auch, und da gebe ich die Blumen jetzt an Marina zurück, wenn ich in meiner Karriere auf Frauen getroffen bin in der Musikindustrie und zwar jetzt gar nicht mehr unbedingt Rapperinnen oder auch DJs, sondern halt so behind the scenes, so einfach so eben in der Promo, wie das jetzt bei Marina war oder in den Labels. Ich fand das so inspirierend und es war auch immer irgendwie doch ein anderer Vibe, wenn man immer mit Frauen dann zusammenarbeiten konnte, auch mal als mit Typen. Und ich glaube, das hat mich in meiner Karriere im Rap quasi krass gepusht und irgendwie bestätigt auch, weil ich glaube, viele Personen, ja, kommen manchmal an Punkte, wo sie sich denken so, warum gebe ich mir das eigentlich und wäre es nicht vielleicht irgendwie doch chilliger, in ein anderes, was weiß ich, Metier überzuwechseln, wo ich mich nicht so krass viel beweisen muss die ganze Zeit und gegen gewisse Barrieren kämpfen muss. Und wenn dann aber halt auch andere Ollen am Start sind, dann ist das, glaube ich, oft für ganz viele Frauen auch so ein Push, irgendwie dran zu bleiben auch, weil man halt merkt so, ey, die sind auch da, ja, es sind jetzt nicht so mega viele, aber sie sind da und die machen das auch, also kann ich das auch. Und ich glaube, in dem Sinne ist eine Vorbildrolle teilweise auch so gar nicht so was Aktives, sondern eher was Passives teilweise passiert.
Und nicht nur das, da muss ich auch kurz einhaken, ich finde das total wichtig, was du sagst, aber eine Vorbildrolle kann halt auch einfach nur sein, dass ich das Gefühl habe, wie du gerade gesagt hast, jemand repräsentiert mich. Es gibt vieles, es gibt einfach sehr unterschiedliche Personen und dadurch, und ich meine, wir in der Szene, natürlich ist es so, dass wir uns gegenseitig kennengelernt haben, gegenseitig gepusht haben, aber ich stelle mir halt oft vor, als ich jung war, darüber habe ich letzte Woche sehr stark nachgedacht, warum waren es denn Frauen wie Queen Latifah und Left Eye und immer so MC Light, also waren es eher die maskulineren Frauen und wenn ja, warum? Ja, ich glaube, es lag halt auch einfach daran, wie ich mich gekleidet habe, wie viel Stärke mir eingebläut wurde von zu Hause, wie ich sein musste, um zu überleben. Sie waren mir halt ähnlicher. Und genauso finde ich es aber total wichtig, dass wir heute Frauen haben, die oder Personen da draußen haben, die für jeden irgendwas anderes repräsentieren. Und wenn du das Gefühl hast, du entsprichst nicht der Norm, so dieses Underdog-Gefühl. Und da ist jemand, der dir das Gefühl gibt, so ey, ich bin auch so, egal in welcher Art und Weise, dann finde ich das total wichtig und das kann auch ein Vorbild darstellen. Voll. Egal, was du machst.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja eh das Tolle auch in der Entwicklung jetzt einfach, dass halt eben so viele verschiedene Formen von Weiblichkeit jetzt auch da sind, weil es geht ja nicht einfach nur darum, da ist auch eine Frau und dann ist es aber immer irgendwie dasselbe, was irgendwie präsentiert wird, sondern dass du halt ganz viele verschiedene Arten hast, als Frau in dieser Szene existieren zu können. Also sei das jetzt irgendwie in den verschiedenen Positionen, als auch wie du deine Weiblichkeit ausdrückst. So, ich hatte das in Vorbereitung auf diesen Podcast, weil ich ein Streber bin und immer Angst habe, dass ich unvorbereitet sein könnte und Leute denken, die hat keine Ahnung.
Okay, du bist das komplette Gegenteil von mir, okay.
Hatte ich auch nochmal so ganz viel meine Notizen durchgeblättert und mir nochmal angeguckt, die ich auch in der Vorarbeit des Podcasts mir zusammengetragen hatte. Weil ursprünglich sollte der Podcast nämlich eigentlich auch ein Buch werden. Ich wollte eigentlich ein Buch darüber schreiben, über quasi die Female MCs in Deutschland. Und dann wurde es ein Podcast. Egal, auf jeden Fall hatte ich mir sehr viele Notizen dazu gemacht und bin dann auch mal so diese Entwicklung durchgegangen, eben die sich in den letzten Jahren vollzogen hat. Und da ist mir das auch klar geworden, ja, ist also krass eben, wie du auch sagst, es gab halt eine gewisse Phase, wo Frauen schon da waren, aber das war dann alles immer nur so dieser, auch zum Beispiel eher Tomboy, Look und Art aufzutreten und zum Beispiel, dass es halt jetzt diese ganze Fraktion von so eben auch super femininen Frauen gibt, die so auftreten und rappen, was halt so früher so nicht so viel Respekt einfach bekommen hätte, weil das halt einfach, ja, der Raum dafür nicht da war. Es ist geil, finde ich gut.
Es ist geil und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, dass wir diese Diversität aufzeigen und dass wir dagegen halten, wenn jemand uns erklären möchte, oder wenn Menschen sich das auch fragen, vielleicht hat das ja was mit Angst zu tun, wenn sich die Menschen fragen so, warum, oder was heißt, weil oft ist ja als Argument von vielen Leuten dieses, die Sexualisierung unserer Jugend. Meine Fresse, ey, ich habe mit 12 Jahren Eis am Stiel geguckt, ich bin auch nicht verrottet irgendwie groß geworden, so, ich verstehe sowas auch nicht. Aber ich glaube, das ist dann auch immer ganz wichtig zu verstehen, so, dass es voll okay ist, dass eher die feminine Frau kommt und vielleicht die, die eher anders, also das genauso wie bei allem anderen, sei, wer du sein möchtest, weil die Message am Ende muss ja nicht auf mich passen, passt aber vielleicht auf 300.000 andere Menschen. Aber dann auch zu gucken, weil in dem Podcast wurde dann Kitty Cat als positives Beispiel genannt und ich liebe sie. Aber wollen wir sie mal fragen, wie es für sie war, dass man sie nicht zeigen wollte? Wollen wir mal darüber sprechen, wie es für sie war, dass man ihr gesagt hat, sie ist nicht hübsch genug oder nicht dünn genug oder keine Ahnung was. Feiert sie nicht selber auch, dass Frauen heute so für sich einstehen können? Und dann ist da jemand, es ist ein Mann da, der erklären möchte, was Rap ist und was nicht Rap ist. Und ich finde, das ist genau der Punkt. Wir brauchen Vorbilder, aber diese Vorbilder müssen halt auch keine Vorbilder in der Art sein, das ist meine Meinung, den Job der Eltern irgendwie zu übernehmen, sondern einfach wirklich zu gucken und zu sagen, es gibt so viele diverse Needs da draußen und alles kann irgendwie abgedeckt werden. Das ist doch geil. Als damals Foxy Brown kam und Lil' Kim mit ihren langen Fingernägeln und ihren langen Haaren, habe ich mir so Fingernägel rangeklebt und habe meine Haare immer so zurückgemacht, weil ich so sein wollte. Vorher wollte ich sein wie MC Light. Ist doch super.
Jawohl. Aber das finde ich jetzt spannend, weil, wie gesagt, du bist ja wirklich voll lang im Game. Und als ich eigentlich angefangen habe, eben in der Szene zu arbeiten, warst du auf jeden Fall eine so der ersten, so wirklich so großen Key- und Entscheiderfiguren auch, die ich kannte. Jetzt würde es mich wirklich interessieren, hattest du ein Vorbild oder bist du einfach dein eigenes Vorbild direkt so reingeslidet?
Nee, tatsächlich. Das habe ich ja auch immer, also das habe ich ja schon sehr oft gesagt, aber es war Kete, Agro-Kete natürlich. Weil ich habe schon in der Musikbranche gearbeitet, aber ich war halt nicht, ich war halt nicht im Rap so angesiedelt natürlich. Also auch besonders, ich hatte ja auch Todesangst, irgendwie in diese Szene zu gehen. Ich wusste gar nicht wie und ich dachte mir, never meet your idols und so. Aber da war eine Frau, die eine ganze Bagage an jungen Männern gebändigt hat und da irgendwie erfolgreich war und einfach der Boss war. Und eine Sache wusste ich, egal was es wird, ich werde Boss. Das war mir klar. Auch alleine durch mein Autoritätsproblem. Ich werde Boss und ich wusste ja erstmal nicht, worin so. Aber das war ein krasses Vorbild für mich. Und es gab ja kein anderes, weißt du? Also auch für mich waren ja nicht andere Promoterinnen Vorbilder, einfach weil ich mich gar nicht als Promoterin gesehen habe. Das war ein Jobtitel. Aber für mich war ich halt jemand, ich habe das letztens auch schon Nico erzählt, ich war jemand, dem hat man Geld gegeben, den hat man bezahlt dafür, dass ich irgendwie mit Musikern arbeiten durfte. Ich dachte, ich bin einfach ein Kind, was Büro spielt. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Also ich habe es ernst genommen, aber ich dachte so, oh mein Gott, irgendwann fällt auf, dass ich hier fehl am Platz bin.
Deswegen war ich Imposter-Syndrom.
Genau, deswegen hatte ich keine Vorbilder, was so andere Promoterinnen betraf. Ich wollte Boss sein und Kete war Boss für mich. Und deswegen war sie mein Vorbild. Und ansonsten, ehrlich gesagt, niemand. Und später dann waren es aber auch tatsächlich junge Frauen wie du. Also Vorbilder müssen für mich ja nicht immer nur Frauen sein, die schon vor mir da waren. Für mich können Vorbilder in der Zeit auch dazukommen, um mich auch was zu lehren. Also Shana zum Beispiel, Shana Koch, die auch bei der Backspin ihre Karriere begonnen hat. Du, es gab auch einige Frauen, die mir sehr viel gezeigt haben oder die mich verändert haben in meiner Denkweise. Wie bin ich mit Dingen umgegangen und hatte Angst und ihr wart irgendwie angstloser als ich oder so. Das waren für mich auch Vorbilder in meiner Zeit und bis heute junge Frauen oder junge Menschen, die in mein Leben kommen oder Menschen an sich können genauso Vorbilder für mich sein, wenn sie etwas machen und mir aufzeigen, weniger Angst zu haben oder mit Dingen anders umzugehen, Dinge ein besserer Mensch zu werden.
Ja, ich muss gerade dran denken, weil du erzählt hattest, so, oh mein Gott, was, das ist eine Jobsbezeichnung, aber geil, ich werde einfach dafür bezahlt, quasi, mich mit Rap auseinanderzusetzen, wie geil ist es? Ich weiß noch, ein Grund, warum ich so in den Musikjournalismus und vor allem so Rap rein wollte damals war auch, dass ich immer dachte, ich will diese Vorab-Links haben, dass ich Alben hören kann, bevor alle anderen die hören können. Das war für mich immer so das Highlight von überhaupt. Ich dachte so, wie cool ist es einfach, wenn man diese Person ist und das so, naja, ich habe das schon gehört, ja, komm, dann halt, ihr könnt es dann im nächsten Monat hören, ne? Ich weiß es schon. Das ist ja auf jeden Fall ein großer Ansporn in dieser Szene.
Wir haben auf jeden Fall beide einen richtig geilen Grund, warum wir machen, was wir machen. Gute Vorbilder sind wir auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, es war ja damals auch gar nicht so verbreitet. Also, Nico, du kannst das bestätigen. Wenn wir vor 20 Jahren Leuten gesagt haben oder vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, wir machen mit Rap Geld, da haben die auch gedacht so, bitte? Also es waren ja auch andere Zeiten so und ich glaube, deswegen hat man sich sowas halt einfach nur gedacht, so jemand gibt mir Geld, dass ich dafür sorgen kann, dass meine Lieblingskünstler oder Menschen, die ich toll finde, Künstler, die ich toll finde, irgendwo platziert werden. Erst später dann, als ich älter wurde und dann natürlich hart arbeiten musste, war mir klar so, ja, okay, ich habe das Geld schon verdient, Leute. Es ist schon okay, ihr könnt es mir jetzt auch geben.
Voll, voll, ja.
Ach ja. Wisst ihr was? Ich habe das letzte Mal einen Moment gehabt, dass ich jemandem eine Frage gestellt habe und dann 20 Minuten lang zugehört habe, als ich einmal in einem Gespräch war auf einem Festival und ich ein Interviewangebot hatte, dass ich Care as One hätte interviewen können. Und es hieß Care as One, aber es geben zwei, aber only two media and only one question each. Und ich war so like, okay, fickt euch, ich setze mich da doch nicht für eine Frage hin. Dann habe ich gedacht, okay, ist Care as One, natürlich mache ich das. Und dann hat der Kollege, mit dem ich da war, es war ein tschechisches Medium, hat eine Frage gestellt. Und nach 25 Minuten war die Antwort zu Ende. Dann habe ich das nochmal gemacht. Dann hat er nochmal 30 Minuten geredet. Dann hatten wir ein einstündiges Interview mit Care as One. Und das war eine sehr große Selbstbeweihräucherung. Insofern seid ihr hier nochmal auf einem anderen Level, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, euch dabei zuzuhören. Und ich mit Yannick hier natürlich sitze und wir eine gewisse Vorbereitung haben und Gedanken darüber, wie wir das Thema durchgehen wollen. Und ich merke, ihr beiden verkörpert genau das in allen Facetten, was wir eigentlich hier abfragen wollten. Denn in zwei, drei Beispielen ist es ja einfach so, in einer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, in dieser Szene, finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass man Persönlichkeiten hat, an denen man sich spiegeln kann, wo man nachgucken kann, welchen Weg ich selber gehen möchte. Und Marina, du hast es ja auch schon betont und das ist ja auch immer noch ein anderer Weg. Es gab Käthe, aber wir wissen beide oder alle ganz genau, ich habe mich vor kurzem auch wieder über Female Rap unterhalten im Rahmen von 50 Jahre, auch für unser Projekt. Und da fällt einfach auf, dass du, keine Ahnung, in 20 Jahren hast du vielleicht 10 Künstlerinnen und jetzt haben wir 10 Künstlerinnen im Monat, die theoretisch neu auftauchen. Auch das hat sich krass viel verändert. Gerade deshalb ist aber auch so die Frage, die ich eigentlich vorhin einstellen wollte und falls schon Halbantworten mit drin waren, aber ich lege sie trotzdem nochmal mit rein, die mit den Vorbildern damals. Und ihr habt ja beide auch einen Punkt gehabt, an dem ihr euch damit beschäftigt habt. Und selbst wenn du sagst, Käthe ist ein Vorbild gewesen und es gab vielleicht irgendwo jemanden, war es aber für den Weg, um ihn selber zu finden, wo man hin möchte und da, wo ihr heute seid, war es dafür wichtig, irgendwie also Vorbilder in Form von Projektionsfläche zu haben? Oder ist es ohne das, hätte es auch ohne das funktioniert? Weil ich finde, das ist nämlich schon etwas, was so einen kleinen Unterschied macht. Jetzt quatsch ich zu viel. Also, war es wichtig, solche Eckpfeiler, Vorbilder, irgendwelche Projektionsfläche zu haben?
Das ist natürlich eine hochphilosophische Frage, Nico.
Ja, ich will die nächsten 25 Minuten einläuten.
Naja, es ist ja ein bisschen so, die Frage der Henne und das Eis wäre was zuerst da gewesen und hätte man, weil man es natürlich schwierig im Nachhinein beantworten kann. Aber ich bin mir sicher, dass ich meine Karriere in Rap nicht so gefunden hätte, hätte es da nicht Vorbilder gegeben. Und ich muss es auch sagen, die waren jetzt wahrscheinlich auch nicht ausschließlich nur weiblich. Es ist ja auch nicht so, dass Frauen nur andere Frauen als Vorbilder haben können und Männer können nur Männer als Vorbilder haben. So ist ja auch Quatsch. Aber ich würde sagen, so vielleicht auch von Vorbild eher weg, aber eher so, ich würde sagen, was so Mentorship und Support angeht, das war voll wichtig. Und ich glaube, wäre das bei mir nicht so stattgefunden, weiß ich nicht, ob ich wahrscheinlich so weiter in der Szene oder weiß ich, keine Ahnung, da wäre, wo ich jetzt wäre, wenn es das nicht gegeben hätte. Und es war einfach, weil ich Personen hatte, die mich gepusht haben einfach. Und es waren teilweise Frauen, es waren teilweise aber auch Männer. So geht ja gar nicht anders, weil ich meine, es sind ja nun mal einfach auch sehr viele Männer in der Branche. Wenn jetzt nur Frauen pushen, ist ja auch bescheuert. So, und ich glaube, das war für mich persönlich sehr wichtig und ich glaube, das ist auch in jeder Branche einfach so und es ist ja auch das Normalste aus der Welt, wie alle Karrieren eigentlich aufbauen, auch unabhängig außerhalb von der Musikbranche ja auch so. Also wenn ich jetzt überlege, so zum Beispiel mein Ehemann, wie ich jetzt ja sagen kann, der ja in der Filmbranche inzwischen arbeitet, so ey, das ist auch da nichts anderes als hey, ich kenne da jemanden, ich glaube, du könntest gut bei dem Projekt mitarbeiten. Ich stell euch mal vor. Und so läuft es halt nun mal immer so. Du brauchst in jeder Branche Mentorship und Leute, die dich halt irgendwie pushen und dein Talent auch erkennen und dich verknüpfen mit anderen Menschen, dir Optionen geben, dir halt Sichtbarkeit auch verschaffen. Weil gerade wenn du halt vielleicht eben ein Newcomer bist, in welcher Form auch immer, hast du natürlich erstmal keine Sichtbarkeit und als Frau ist es auch oft noch mal ein bisschen schwieriger, sich Sichtbarkeit zu verschaffen, weil man halt oft so einfach auch übersehen wird oder wurde. Und genau, ich glaube, das war für meine Karriere vor allem wichtig. Jetzt gar nicht unbedingt Vorbilder, obwohl man die wahrscheinlich auch Vorbilder nennen kann. Aber eben vor allem so Leute, die einen eben pushen und sagen so, ja, ich sehe dich und ich will dir helfen, dass andere dich auch so sehen können, wie ich dich sehe.
Ich finde, das ist ein total wichtiges Thema, Mentorship. Also mein erster Mentor oder der Mensch, der mir diese Karriere überhaupt ermöglicht hat, war ja jemand, der an mich geglaubt hat. Das war Youssef Hammouda, der damals Panorama 3000 und Marrakesch Music gegründet hat, der einfach sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, du bist einfach gut in dem, was du machst. Das machst du jetzt auch. Also du bist verdammt gut. Das war so wichtig, weil zu der Zeit, und das ist das, was ich meine, das ist der Unterschied, der Altersunterschied und der Generationsunterschied zwischen Nina und mir, dieses ich kenne da wen und ne, das gab es damals nicht. Also du hast schon für dich gekämpft, so, weil du nicht aussahst wie andere, du kamst wo ganz woanders her. Ich habe das ja letztens auch Nico erzählt. Am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich nicht die geilen Themen abbekommen. Es haben nicht die großen Label-Leute mit mir gesprochen und gesagt, ey, wir hören uns mal an, was Marina zu sagen hat. So, ich wurde sehr lange nicht gesehen und ich habe sehr viel strukturellen Rassismus entgegengesetzt bekommen. Für mich war es wichtig, ich hatte einen Chef, der sah halt auch nicht aus wie 0815. Der hatte arabische Wurzeln und der hat halt einfach zu mir gesagt, du gehst da jetzt, du rennst da durch, wenn es sein muss. Das habe ich gemacht. Und Nikita hat mir halt das Gefühl gegeben, so, dass ich nicht verrückt bin. Dass es halt voll okay ist, das zu machen, was ich machen will. Und dass ich das handeln kann. Diese Angst hatte sie mir genommen. Und dieses einfach Menschen am Anfang, die an mich geglaubt haben, das war wichtig. Aber ich werde jetzt was sagen, was mich sehr unbeliebt machen wird. Auf jeden Fall. Aber es ist wichtig, das zu verstehen. Ich war sehr lange auf mich allein gestellt. Also sehr, sehr lange. Und es gab eigentlich mehr Türen, die mir zugemacht worden sind, als die mir aufgemacht worden sind. Und der Grund, warum es wirklich am Ende geklappt hat, dass ich immer wieder dahin gekommen bin, wohin ich wollte, waren immer so vereinzelte Menschen, die Talent in mir gesehen haben. Und ich bin dankbar dafür. Youssef Hammouda, lustigerweise viele Männer, Youssef Hammouda, Ramin Bozorg, Sadeh. Es waren viele Männer, aber es war halt geil, irgendwann nicht mehr die einzige Frau zu sein. Es war halt toll, dann mit einer Vis-a-vis und mit einer Shana und immer mit mehr Frauen sich austauschen zu können. So, und auch sich da gegenseitig zu pushen. Aber das, was du gerade beschreibst, das ist wundervoll. Und meine Freundin zum Beispiel, die, einer meiner besten Freundinnen, die in der Filmproduktionsbranche arbeitet, die aber du ja auch kennst, die lange auch bei der Weiß war, die Negar, ne, die kennt das halt auch noch anders. So. Also früher war es schon ein bisschen schwieriger, so, weil Diversität der Menschen, also du kannst was mitbringen, was vielleicht nicht klassisch ist oder du hast nicht den klassischen Weg gemacht oder du bist nicht gerade von der Pop-Akademie rübergekommen. So mit, wie oft saß ich mit Menschen in einem Raum, die waren, also nichts gegen die Pop-Akademie, aber es war halt so, die kamen von da und deswegen hatten sie in den Augen der Menschen mehr Recht als ich. Und Fun Fact ist, dass es halt nicht so war. Und ich habe das oft bewiesen. Aber ich, da, den Weg musste ich alleine gehen. Deswegen, um die Frage zu beantworten, die du gestellt hast, Nico, ich hätte es auch so geschafft. Aber das wäre ein viel längerer Weg gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, wenn es nicht bestimmte Menschen in meinem Leben gegeben hätte, die mir gesagt haben, so, ey, du hast ein ganz verzerrtes Bild von dir. Du bist krass, du kannst was. Lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. Lauf los. Und das versuche ich heute mit jungen Menschen genauso zu machen. Vielleicht nicht so auf die Härte gesehen, so dieses beiß dich durch, sondern weil das in der neuen Generation auch gar nicht funktioniert. Dafür bin ich sehr dankbar. Die zeigen mir halt auch, dass es anders funktioniert. Aber es ist total wichtig zu verstehen, dass du kannst es auch immer schaffen. Ich weiß, dass ich meine Karriere am Ende ja auch irgendwo mir selber zu verdanken habe. Aber dennoch hätte ich diese bestimmten Menschen im Leben nicht getroffen und hätte ich Käthe nicht gesehen und gewusst so, okay, du kannst als Frau, kannst du Überboss sein. So. Wer vielleicht, hätte vielleicht hier und da die Angst dann doch gewonnen, zum Beispiel mich selbstständig zu machen. was ich für eine Angst hatte, mich selbstständig zu machen.
Shit is scary though.
It is scary. Und ich weiß noch, ich bin zum Arbeitsamt, um halt so einen Liquiditätsplan und einen Businessplan abzugeben. Und die haben einfach zu mir gesagt, ja, sie sind voll überqualifiziert, kriegen sie nicht. Wusste gar nicht damit anzufangen. Sie wollte natürlich damit sagen, kannst überall anfangen zu arbeiten. Die hat gar nicht zugehört. Aber ich saß da und dachte so, ja, wer wird mir denn jetzt Geld geben? Also wer bucht mich denn? So was kann ich überhaupt? Und das hat wirklich nicht mal ein Jahr gedauert. Und ich weiß noch, wie meine Steuerberaterin meine BWA so sich angeguckt hat und so gesagt hat, so das möchte ich Ihnen jetzt gerne hinter die Ohren hauen, so weil Sie nicht an sich geglaubt haben. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass mir in den Momenten Leute dann doch geholfen haben, meine Angst zu überwinden. So.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich es auf jeden Fall alleine geschafft hätte. Fickt euch alle!
Ist so, ja? Fickt euch alle, das ist mein Game. Nein, also.
Marina hat recht. Man gibt sich schwer nicht genug Hack. Natürlich hätte ich alles alleine geschafft. Ich brauche niemanden. Aber nein, ich finde, man merkt ja auch voll, eben da greift Marinas Geschichte ja auch in meine, eben diese zwei verschiedenen Narrative dann auch mal, weil Frauen wie Marina dann halt auch da waren, die eben Türen auch schon aufgemacht haben, konnte ich easier Access haben. Und die Generation, die nach mir kommt, hat es vielleicht dann auch noch mal in gewissen Formen einfacher, weil einfach eben, wie gesagt, die Fülle an vergleichbaren Personen und Frauen und sowas da ist, dann eben wie auch halt eben nochmal dieses ganze Selbstbewusstseinsding verändert. Und deswegen, genau, ist Mentorship vielleicht für meine Generation echt nochmal ein anderes Ding gewesen als für Marina, weil bei Marina war halt wirklich echt nochmal die Situation eine ganz andere als jetzt in meinem Fall.
Ich muss dazu was sagen, weil ich das total wichtig finde, weil ich nicht weiß, ob ich das schon mal gesagt habe, aber es ist wirklich so. Ich habe ja sehr früh dann angefangen, Kontakt zu den Rap-Medien zu haben, wie man sie damals so betitelt hat. Und sei es Nico, ein Toxic, ein Roos, ein Falk, ein Steiger. Ich war von Anfang an, wurde ich aufgenommen. Und da war halt so gar kein, also klar war es jetzt kein Vorbild oder Mentorship oder so, weil wir haben natürlich unterschiedliche Dinge gemacht. Aber ich finde das total wichtig, dass das auch so einen ganz, ganz großen Teil meiner Karriere ausgemacht hat im Rap. Wir reden ja hier auch über Rap, dass ich einfach wusste, da sind junge Männer, die komplettes Vertrauen auch in mich haben, also die mit mir arbeiten, die, ne, so, es gab ja halt früher auch so die Chefredakteure in großen Verlagshäusern, die dann einfach nicht mit dir gesprochen haben, sondern du hast denen eine Mail geschickt und sie haben dann aber den Chef vom Label angerufen und du dachtest so, hä? Hallo, ich habe dir doch gerade eine Mail geschrieben. Und dann so zu sehen, wie es in der Rap-Welt funktioniert hat, da war nämlich gar keiner so zu mir. Gegenteil. Und da gab es dann halt auch keinen strukturellen Rassismus mir gegenüber. Es gab das halt alles gar nicht. Das hat mir halt auch enorm viel Mut gemacht, auch mich einfach so behaupten zu können. Klar, ich hätte mich auch behauptet, wenn es Beef gegeben wäre, hätte mit Nico zum Beispiel. Aber es gab es halt einfach nicht. Und das fand ich halt auch sehr bezeichnend für mich in meiner Jugend zu wissen, so okay, oder in meinen jungen Jahren so zu wissen, so okay, du bist halt auch nicht alleine. Ne? Also da ist so eine ganze Herde an jungen Menschen. Und dann kamen ja auch immer mehr junge Frauen dazu. Und das war halt einfach ein geiles Gefühl. So.
Ja. Viel Spaß beim Schneiden dieser Antwort an den
dieses Podcasts.
Du hast das. Beschneidet man bei dir? Beschneidest du etwa deine Interviewgäste? Bei uns ist es One und hier ist auf jeden Fall ungeschnitten XXL. Und ich habe bei
der
euch
5 Stunden Podcast mit Nina und Marina.
Ich komme genau aus diesem Metier. Genau aus dem, 3 Stunden können mich nicht schocken. Und es macht so viel Spaß, euch dabei zuzuhören. Ich will aber genau deshalb so 2 Punkte aufnehmen, die ihr beide so ein bisschen gesagt habt und Nina bei dir ein bisschen die These aufstellen. Niemand schafft es alleine. Du brauchst immer Menschen um dich rum, die bereit sind, dich auf deinem Weg zu begleiten, dir eine Tür zu öffnen oder an irgendeiner Stelle dir zu helfen. Das ist dann hoffentlich etwas, und das ist der 2. Punkt, Marina, da will ich von dir aufnehmen, was geschlechterübergreifend ist. Wir befinden uns aber natürlich in einer Welt, die gerade auch in der Hip-Hop-Welt, die sehr männerdominiert war und immer noch ist, sich dieser Weg dahin entwickelt. Aber ja, und das hast du ja auch beschrieben, offensichtlich ja auch ein paar Männer in dieser Zeit, die ihr dabei geholfen haben, eine Tür zu öffnen, eine Sache zu verstehen, einen Blickwinkel zu bekommen. Und das macht mich ehrlich, das ist das, was ich schön und spannend daran finde. Trotzdem war es ja in der Zeit, und da ist es vielleicht auch ein Diskussionspunkt, lag es jetzt daran, dass man die Frauen nicht da drin haben wollte? Gab es nicht so viel Zugang? Ist das Interesse nicht da gewesen? Fakt ist, wir haben jetzt ja eine viel, viel größere Blase und auch viel, viel mehr Zugänge und damit vielleicht auch viel, viel mehr Interesse. Und weil wir hier von Vorbild und Mentoren reden, habt ihr denn auch das Gefühl, dass sich dahingehend auch diese gesamte Szene auch so ein bisschen noch stärker verändert? Denn es braucht dann ja genauso viele männliche Mentoren und Vorbilder dafür, dass wir das Ganze noch vielseitiger hinbekommen als in der Vergangenheit, wie es weibliche braucht. Oder was
ja,
denkt
klar,
ihr?
Absolut. Ja, und ich finde, dass wir da auch einen krassen Schritt gemacht haben. Wir haben so viel Diversität irgendwie. Ich finde es halt immer wichtig, dass sich das alles die Waage hält. So, weißt du, ich finde so Sachen wie, ich finde zum Beispiel total wichtig, Shoutout an ihn, dass Aria Head of Hip-Hop bei Apple ist. Weil der nächste junge Aria wird dann wissen, dass er es auch machen kann. Oder du, Nico, der neben dem Rap-Ding irgendwie im Fußball da auch, ne, groß stattfindet und so. Ich sag's ja immer wieder, mein Mann guckt und hört keine Rap-Interviews und ist Nico-Fan durch den Fußballbezug. Dass wir alle irgendwas machen können und auch junge Männer machen können, was so eine andere Ebene aufmacht, neben dem, was wir mal angefangen haben, dass wir uns alle dahin entwickelt haben, auch, das finde ich total wichtig, dass wir so unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Aber mir ist auch wichtig, dass wir nachvollziehen können, so, dass nicht alles, was mal war, schlecht war. Deswegen wollte ich das kurz ansprechen mit früher, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eine Diskursverschiebung haben, wenn wir sehr radikale Forderungen haben. Und ich verstehe die sehr oft. Ich kann es nachvollziehen. Aber ich finde, dafür muss man auch so ein bisschen, ja, man muss ein bisschen gucken, was ist denn wirklich passiert. Ein Beispiel, und ich finde das wichtig zu sagen, ich will jetzt für keine Frau sprechen, das können Sie gerne selber machen, aber ich, mit den Frauen, mit denen ich befreundet bin und war, in der Rap-Szene, den Hustle oder die negativen Vibes kamen eigentlich nie wirklich von Kolleginnen. Es war meistens die Außenwelt. Und das war, fand ich immer sehr, sehr schlimm, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, in welcher Welt leben wir? Und es war früher eher so dieses bei Vis-a-vis, du geile Olle und auch noch bei Shana und bei Nina 100% auch. Das gab es irgendwie früher. Und heute habe ich manchmal, lese ich mir auch manchmal Sachen durch, so, du darfst auf gar keinen Fall älter als 30 sein, weil sonst dann bist du schon alt und hast hier überhaupt nichts mehr verloren. Also diese Negativität, will ich sagen, habe ich öfter eher von außen erlebt, als von innen in unserer eigenen Bubble, wo wir kuschelig miteinander waren. Ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, vielleicht noch mehr zusammen das ausmerzen zu können oder dagegen vorzugehen oder etwas zu verändern. Aber ich glaube, alle für uns selber als Individuum machen das oder versuchen das.
Also Bezug nehmend auch auf Nikos Frage. Ich glaube eben, wahre Veränderung kann ja überhaupt nur stattfinden, wenn alle mitmachen auch. Also das ist ja genauso, wie du jetzt eben vorher meintest, so eben, dass Männer halt einfach, ich glaube auch nicht, dass das früher, wo es jetzt wieder darum geht, eben der Zusammenhalt innerhalb der Szene, Marina, sogar da angesprochen hat. Ich glaube auch wirklich nicht, dass es oft aktiv Männer gesagt haben, nee, die Frauen, die fragen jetzt nicht, die sollen nicht mitmachen, das nervt uns jetzt. Sondern ich glaube, das sind oft Sachen, die auch einfach unterbewusst passieren, wo teilweise Männer auch überhaupt nichts dafür können, dass sie einfach manche Sachen nicht mitdenken, gewisse Themen oder gewisse Verhaltensweisen oder auch Frauen, weil dass halt einfach du in deiner männlichen Welt auch bist und teilweise da überhaupt nicht den Sinn dafür hast. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren ganz viel passiert, dass ganz viele Männer ganz viel zugehört haben und gelernt haben auch und gemerkt haben, oh, stimmt, das sind ja auch Perspektiven, die irgendwie wichtig sind. Und ah ja, stimmt, fuck, jetzt sind da schon wieder irgendwie nur 10 Typen auf dem Line-Up. Vielleicht sollten wir auch mal eine Frage. Also wisst ihr, ich glaube, das sind wirklich Sachen, die teilweise nicht absichtlich aus bösem Willen heraus passiert sind, sondern die einfach in der Natur der Sache liegen, dass man natürlich nicht, man ist in seinem Geschlecht oder in seiner Perspektive und kann da nicht alles mitdenken. Und da ist durch die eben aber auch Stimmen der Frauen, die da umgesprochen haben, in letzter Zeit sehr viel passiert. Und ansonsten würde das auch nie gehen, weil ohne die Männer kann auch eine gleichere Welt für alle Geschlechter überhaupt nicht Realität werden, wenn jetzt das allein die Aufgabe von Frauen ist. Genauso wie es nicht die Aufgabe ausschließlich von POC-Menschen sein kann, irgendwie gegen Rassismus vorzugehen, eine gleichberechtigtere Welt für Schwarze und sonstig rassifizierte Leute durchzubringen. So, es müssen auch weiße Menschen mitmachen, sonst ändern sich ja nie was, weil sonst ist das einfach immer nur eine Minderheit, die versucht, was zu ändern. Und deswegen,
genau, ja, Allyship.
Ohne
Allyship.
Männer geht's nicht.
Genau, ja, Allyship. Cool. Wir hatten einfach Allyship. Also, wie oft ist das wirklich passiert? Und ich will keine Namen nennen, aber es ist wirklich in meiner Karriere sehr oft passiert, dass männliche Kollegen dann bevorzugt wurden aus Gründen, die ich für mich als sehr strukturell rassistisch sehen würde. Und ich sehr traurig war, weil ich gedacht habe, ich hätte voll gern gearbeitet. Und dann aber meine Homies oder meine die männlichen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, ob es ein Nico, ein Roos, ein Toxic, ein Aria, wer auch immer war, ein Alex Barbie, ein Zino, die dann nicht so aus, weil ich so lieb bin, zu mir gehalten haben, aber weil sie gewusst haben, so, ey, wenn ich das Beste möchte, ist Marina das Beste. Und dann war halt eine Allyship da. Es war dann nicht so, oder auch wenn ich mal was abgesagt habe aus Gründen oder mal mich beschwert habe, da ist keiner losgerannt und hat's hinter meinem Rücken noch mal so versucht. Gab es nicht, weil Allies wurden gegründet. Und genau diese Allies, diesen Allyship will ich für, finde ich es wichtig, gibt, sollte es auch für Menschen außerhalb unserer Bubble geben, so, die nachvollziehen können, sie sind nicht allein. Und deswegen ist es voll wichtig, was du gerade sagst. Ich glaube auch, dass sich da vieles zum Besseren verändert hat. Ich glaube, deswegen war ich auch am Wochenende so sauer, so ein Mist zu hören. Und sowas stößt mir auf.
Wir sind doch eigentlich weiter. Oder
genau, das meine ich. Also ich wünsche mir auch, wirklich sagen zu können, wir sind weiter. Und ich bin auch 90% der Zeit eigentlich total happy. Aber ab und an passieren so Sachen, wo ich einfach denke, oder wenn ich mir sowas anhöre, wo ich einfach denke, so, ey, also diese Angst vor Sexualisierung oder was Rap ist und was nicht Rap ist oder so und bla, diese ganzen Diskussionen, wo ich mir einfach denke, so, erstmal werde ich gefragt. Das ist aber meine erste Frage. Und zweitens, so, was stört dich? Woher kommt deine Angst? Und leider muss ich tatsächlich sagen, eine Sache, die ich mir dann auch immer überlege, ist es die Angst, dass eine Frau so viel mehr Erfolg haben kann oder so viel mehr Geld verdienen kann, dass du das nur schaffst, das zu kritisieren, indem du sagst, das ist ja nicht echt. Sie verarscht ja die Leute da draußen oder. Deswegen war ich halt, wie gesagt, bin ich geschockt, dass es diese Aussagen noch gab oder gibt. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir da schon ein großes Stück weiter sind.
Ja, und vor allem auch, so, letztes Ding dazu, sorry Nico.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich denke nur nach.
Manchmal muss halt eben dann auch so ein Change so ein bisschen eingefordert werden. Und ich glaube so, das hat auch ein bisschen eine Eingewöhnung gedauert. Manche Männer in der Szene, manche sind immer noch in der Eingewöhnungsphase und müssen noch dahin kommen. Aber ich glaube so, wenn es dann teilweise viele Leute so waren und so, jetzt, die ist jetzt nur da, weil sie eine Frau ist und es ist voll unfair, jetzt müssen wir auf einmal, ne? Das ist dann so, ja, nee, aber manchmal muss man halt eben auch mal die einen so ein bisschen aufholen lassen, um an einen Ort zu kommen, wo es einfach gleicher ist. Und ich glaube, deswegen ist so diese Sensibilisierung einfach, die in den letzten Jahren passiert ist, die manche vielleicht als sehr laut oder dominant teilweise auch wahrnehmen, halt leider aber auch notwendig, um eben zu diesem Punkt zu geraten, dass Leute eben das in ihr aktives Denken so mit eindenken. So, ah ja, es stimmt, es gibt auch Frauen. So, und die dürfen auch hier sein. Und cool, dass die jetzt gerade mehr Push kriegen, weil sie halt auch so viel weiter quasi nach hinten zurückgefallen sind aufgrund der Jahre davor, dass das jetzt auch einfach mal legitim ist. So. Und dass das halt einfach erstmal im Denken ankommt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auf jeden Fall stattfindet. Ich würde nicht sagen, bei jedem gleichermaßen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, so, ja, das ist jetzt alles schon total fair alles. Aber da ist so viel passiert. Und das liegt eben auch daran, dass Männer aktiv sich nicht nur davon bedroht gefühlt haben, dass die Welt sich verändert, sondern wirklich ein aufrichtiges Interesse auch daran hatten, meinten, stimmt. Cool, die Frauen haben recht, ich habe was gelernt, danke. So, weil das gibt es ja auch. Und ohne diese Reaktion wird sich auch dauerhaft nicht verändern, wenn Männer auch eben die Notwendigkeit dahinter anerkennen, dass Frauen sagen, hey, hi, wie dürfen wir mitmachen? So.
Hat ja auch was mit der Sozialisierung und der Veränderung und so zu tun. Ich meine, ne, ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Interview, so, ich mag das auch nicht immer in Frauen, Männer zu denken, weil ich auch sehr lange so nach dem Motto gelebt habe oder auch gearbeitet habe, so, ich bin das Beste als Person. Ich möchte gar nicht, dass wir darüber reden, ob ich den Job bekomme, Punkt. Weil ich eine Frau bin oder so. Genau, Punkt.
Ich bin das Beste, natürlich, Punkt.
Natürlich geht das nicht immer und ich habe das auch, ich musste auch dazu lernen, so. Aber ich finde, dass wir, den Faden verloren. Das müsst ihr rausschneiden, wenn ich den Faden verliere. Das ist mega peinlich.
Nein, wir schneiden gar nichts raus. Keine Chance. Aber ich warte auch nur auf meinen Einstieg, damit ich hier gleich ein bisschen rumquatschen kann.
Ja, also dass es eine Veränderung gibt und Männer dafür gesorgt haben, finde ich toll. Und dass ich das nicht immer als Frau und Mann sehen möchte, den Unterschied sehen möchte, ist mir wichtig zu sagen, weil ich auch glaube, dass es manchmal mit der Sozialisierung oder mit den neuen Generationen zu tun hat. Ich glaube, dass Frauen der Gen Z Generation, sagt man das so?
Gen Z
weniger Ängste haben.
Absolut.
Sie haben auch Ängste. Ich will Ihnen das nicht absprechen, aber ich finde das so toll. Ich feiere das so sehr, dass ich
oder mit solchen Menschen so das Selbstverständnis von denen merkt man schon, dass das ein ganz anderes ist, was eben toll. So gemeinsames Feiern und so ein bisschen so ein, dass man so hinweg ist über diese Geschlechter und das ist Frauenrap und das ist Männerrap und das ziehen Frauen an und das ziehen Männer, also weißt du,
ja, die
haben das schon überkommen so ein bisschen und ich glaube auch, das ist der nächste Step der Revolution quasi, dass wir gar nicht mehr die Notwendigkeit gibt zu sagen Female MCs oder heute reden wir über Frauenrap, sondern dass Frauen einfach ein Teil von Rap sind, den man nicht extra betonen muss, so übrigens das sind Frauen, die das machen, sondern so, das sind Rapperinnen. Das ist Teil von Rap. Das ist nicht irgendein exotisches Subgenre, von dem wir reden, sondern dass es einfach irgendwann wirklich so selbstverständlich ist, ja, dass das gar nicht mehr hervorgehoben werden muss. Das wäre so das Endziel eigentlich.
Sollten wir dann nicht auch Rappers sagen? Das sind Rappers, Plural, weil ich habe schon vor vielen Jahren gelernt, dass es keine DJane ist. Und das ist mir schon und genauso habe ich auf dem Weg, den ihr beschrieben habt, natürlich auch angefangen bei einem ganz normalen Selbstverständnis und vielleicht einem naiven Blick auf diese Hip-Hop-Szene, in der ich groß geworden bin, dass man eigentlich über bestimmte Dinge nicht spricht, weil die klar sind, trotzdem gemerkt habe, wie es immer wieder Grenzen und Türen und dann mit einem Blick, weil es mich nicht persönlich betroffen hat, beim Step Outside mit Blick Inside gemerkt habe, dass es doch noch, also verhältnismäßig wenig Verteilung von Plätzen auf Festivals oder in den Charts oder auf Features und so weiter im Rap gegeben hat, während das zum Beispiel im Breakdance schon eine ganz andere Farbe hatte, aber auch das ist ja ein Wandel der Zeit und deswegen finde ich es auch total logisch, wenn heute die neue Generation einen ganz anderen Blickwinkel und dann, weil sie immer weiter von dem Kern von Mann-Frau-Bild, wie es sich wann auch immer abgebildet hat, sich entfernen. Trotzdem, und das finde ich ganz interessant und ich will zu deinem Thema kommen, Nina, hast du ja auch ein Thema mitgebracht, das ja auch, was da angeht, recht vielschichtig ist.
Breakdance, das ist mein Thema. Schön, dass du es auch in einen Spaß.
Genau.
Das wäre jetzt so geil gewesen.
Entschuldigung, ja, nee, du hast mit Breakdance angefangen, Nico. Entschuldigung, ich wollte das nur kurz aufgreifen. Ich habe schon sehr lange nicht mehr über Breakdance geredet.
Ja, dann fang mal an, dann können wir dein Thema auch switchen. Dann bist du jetzt dran. Leg los.
Erstmal die Grundschritte.
One, two, three, and
Six-Step. Kannst du ein Six-Step, Nina? Das ist die Frage.
Nein, ich bin Zeit meines Lebens immer noch damit beschäftigt, den Jerk und den richtigen Crip-Walk zu lernen. Und ich kann es bis heute einfach nicht. Ich denke zu viel. Alles, wo man irgendwie über Schrittfolgen nachdenken muss, da bin ich leider raus. Ich bin ein intuitiver Dancer. Aber Ja, ich glaube, dass Breakdance wäre tatsächlich das schlechteste Element, in dem man mich verorten könnte im Hip-Hop. Dann doch lieber, jetzt überlege ich gerade, sprühen auch ganz verkehrt. Wobei ich hier kurze Authentizitätspoints. Ja, mein erstes Piece mit Frauenarzt, also mit BC-Rücken gemalt, mal für eine Interviewreihe. Deswegen habe ich auf jeden Fall Credit in der Graffiti-Welt. Möchte ich hier nur mal kurz angemerkt haben. Aber nein, ich kann leider gar nicht so viel zu Breakdance sagen. Deswegen reden wir über mein echtes Thema. Was war mein Thema nochmal? Mannsvibe.
Mannsvibe, genau.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich fand es spannend, weil ich habe ja auch, Yannick hatte mich ja in Vorbereitung auf dem Podcast ja auch nach einem Klassiker-Album gefragt, das ja jeder mitbringt. Nehme ich da jetzt was vorweg, wenn ich das schon erwähne?
Nein, du kannst ruhig sagen, wen es da geht.
Okay, gut. Und ich hatte mir da Assozialisierungsprogramm von Sixten ausgesucht, weil ich hatte so für mich überlegt, was sind so Klassiker-Alben, das kann man jetzt natürlich, wie kategorisiert man das halt eben? Inwiefern haben die das Genre verändert oder was haben die persönlichen Historie für eine Wichtigkeit eingenommen? Oder sind es die, die halt eben am besten verkauft? So, wie definiert man einen Klassiker? Und ich dachte mir auf jeden Fall, dass es in dem Sinn ein Klassiker-Album ist, weil es zu der Zeit wirklich was verändert hat. Und es gab quasi das, was dieses Album oder beziehungsweise diese Rap-Gruppe damals hervorgebracht hat und neu geboren hat in die Szene, war so fresh damals, dass es und halt auch so verändernd eben, wenn man sich Rap anguckt, wie er heute gemacht wird, vor allem von jungen Frauen und auch eine ganze Bandbreite an Rap-Fans, die, glaube ich, auch neu mit Hip-Hop in Berührung gekommen sind, die vor Sixten nicht Hip-Hop gehört haben oder nicht Deutschrap gehört haben, aber als die kamen, auf einmal sich dachten, okay, geil, ich fühle das, es spricht mich an, ich find's nice. Es ist nicht, wie ich bisher Frauen dieser Szene wahrgenommen habe. Und deswegen habe ich mich für dieses Album entschieden. Und Sixten waren ja eben Frauen, damals junge Frauen auf jeden Fall auch noch, die sind immer noch junge Frauen, aber damals ja wirklich noch sehr jung, wo immer, weiß ich noch, in den Kommentaren so stand Mannsvibe. Und ich mir dachte, boah, das ist so ein geiler, altmodischer Begriff. So den, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal damals gehört habe. Ich dachte, so Mannsvibe, wer sagt sowas? Aber okay. Und fand das spannend, weil ich eben dann auch im Zuge des Podcasts mich damit beschäftigt hatte, in der Folge, die ich mit Juju, glaube ich, auch aufgenommen hatte, kommt noch. Ich das sehr spannend fand, weil Frau sein im Rap eben auf zwei Arten gegen dich verwendet werden konnte. Entweder so, dir wird deine Weiblichkeit abgesprochen, was bei ihnen der Fall war, du bist ein Mannsweib, du bist ein Kerl, du bist gar keine Frau. Oder sie wird dir auf die Nase gebunden, von wegen so, ist halt Frauenrap. Oder naja, ist halt auch ein, was sind das für Lines? Und ja, Frauen können halt nicht so gut rappen wie Männer und in die Küche und sonst was. Also, und beide haben beide Bandbreiten damals so voll abbekommen. Entweder so, sie waren die Mannsweiber, weil sie irgendwie rülpsen und Fotze sagen, wir dürfen fluchen hier, ne?
Ja, klar.
Alles okay, raus, gut.
Ja. Das fand ich spannend, so weil und deswegen habe ich das Thema hier ausgewählt, weil ich mich gefragt habe, wie ihr diesen Begriff Mannsvibe in eurem Leben als Männer auch wahrgenommen habt, weil Frauen damit ja auf eine ganz andere Art und Weise konfrontiert werden und wie das auch heutzutage, also ich finde, das hat auch einen extremen Wandel erlebt in der Zeit. Also man muss ja auch überlegen, Sixten, so lange ist es noch nicht her, ne? Das war 2016. Also das ist jetzt, klar, jetzt nicht gestern gewesen, aber was in diesen Jahren passiert ist, ich bin mir nicht sicher, ob heute Frauen noch der Begriff Mannsvibe an den Kopf geworfen wird, weil sie Fotze sagen und irgendwie rülpsen im Rap, also von gewissen Leuten, Animus, Shoutout, wahrscheinlich schon. Aber allgemein wird das wahrscheinlich jetzt nicht mehr unbedingt eine Beleidigung sein, die so wahrgenommen wird. Aber damals war das ein total reelles Problem, dass diese Frauen, die einerseits sehr weiblich aussahen, aber halt eben relativ männlich, in Anführungszeichen, auftraten, dass das so eine totale Irritation war.
War es auch. Also man weiß ja, ne, ich habe ja Sixten von Anfang an auch begleitet. Mhm. Ich bin ja bis heute der größte Juju-Fan und ich finde einfach, dass Sixten also einfach so geile Mucke gemacht haben. Und ich weiß noch, ich war total stolz, das begleiten zu dürfen, aus zwei Gründen. Einmal, ich habe es wirklich musikalisch gefeiert, also so todes gefeiert. Aber wieder mal Frauen, die jünger waren als ich, die mir was gegeben haben. Und zwar, bevor ich mit Sixten gearbeitet habe, ich habe auch schon mit Ebba gearbeitet und so. Und ich liebe ja so grundsätzlich, ne, Female Rap, wenn man es mal so sagen darf. Aber die waren ja auch eher wie ich. Und ich bin damals noch, ich bin beim Splash immer mit so T-Shirt bis hier und aufs Jams immer schön mit Jogginganzug. Ich war so ein Mannsvibe. Ich habe geredet wie die Typen. Ich war so, weil ich wollte nicht auffallen. Und dann kommen halt diese zwei unfassbar attraktiven jungen Frauen und schockieren halt die Welt, weil sie halt zwar super hot sind und dann aber deren Mund, weißt du, dieser Schock für einen Mann, du siehst geil aus, aber du hast einen Mundwerk wie ein Dude. So, das war halt einfach nur schlimm für die Männer. Deswegen auch der Begriff Mannsvibe. Aber Sixten war so eine witzige Zeit, muss ich auch kurz sagen, weil du bist, wenn du nicht stark genug gewesen wärst, wärst du in die Irrenanstalt gekommen. Was denn jetzt? Bin ich jetzt ein Mannsvibe oder rufst du mir auf der Bühne ausziehen, ausziehen hinterher? So, du musst dich mal entscheiden, so was ich für dich bin. Und beide Frauen wurden ja auch noch unterschiedlich betrachtet. Es war eigentlich voll der Horror.
Ja.
Und es gab auch Magazine, die haben so ein Bullshit darüber geschrieben. Aber ich fand es total wichtig, besonders, und deswegen finde ich dein Thema so interessant, besonders für diesen Begriff Mannsvibe, weil wir einfach gezeigt haben dadurch, oder sie gezeigt haben dadurch so, hör mal zu, ich komme im Minirock auf die Bühne, wenn ich will. Aber ich bettel dich auch weg, wenn ich will. Und ich zeig dir auch, weißt du, so, wie stark ich bin, wenn ich will. Und ich sauf dich auch unter den Tisch, wenn ich will. Und das waren halt einfach so Momente, auf die ich super stolz war. Weil ich einfach das Gefühl hatte, so, Verwirrung kann auch mal dazu führen, dass wir uns hinterfragen. Ne?
Ja.
So, weil wie gesagt, ich selber zu jedem Interviewtag oder zu egal was, ich habe mir überlegt, was kann ich anziehen, damit man nichts von meinem Körper sieht, weil ich war ja auch mal jung. Und dann habe ich halt so eine Nina Damsch kennengelernt oder eine Shana Koch oder so. Die haben sich diese Gedanken nicht gemacht. Also nicht
Titties out.
Die waren so, I'm hot, I'm gonna show it. Und das war total toll, weil ich einfach wusste, okay, das ist eine Angst, die ich nicht haben darf. Und das haben, finde ich, meiner Meinung nach auch Frauen wie Juju und Nura mit Frauen, die danach kamen, gemacht. So zu zeigen, so, du bestimmst schon mal gar nicht, wie ich mich kleide und wie ich bin und ob ich mich schminke oder nicht. Aber diese Verwirrung dahinter war einfach so ein wichtiger Moment, besonders um diesen Begriff auch einmal nochmal aufzugreifen, weil der ja einfach gar nicht gepasst hat zu den Mädels. Sie konnten es sich nur nicht anders erklären, wie halt so eine, weißt du, da steht so eine wunderschöne Juju und dann sagt sie irgendwie, keine Ahnung, ich fick deine Mutter. Weißt du, so, das ist natürlich für die...
Ohne
die
Schwanz, Maria, sag es, Marina, ohne Schwanz.
Ach, bitte, ich bin jetzt alt und muss mich beherrschen.
Du bist einfach nur schon länger jung, Marina, so.
Ja, also auf jeden Fall will ich dann damit sagen, ich glaube, diese Verwirrung war total gut, aber dieser Begriff, der hat dann einfach nicht mehr gepasst, weil die wussten halt einfach nicht, was sie wollen. Geh in die Küche, zieh dich aus. Mhm. Dein Mundwerk ist wie ein Mann. So, ja, was denn jetzt? So, was denn jetzt?
Es war damals wirklich im Kontext seiner Zeit wirklich revolutionär. Und deswegen, ich habe das Album dann natürlich jetzt nochmal angehört auch, sowohl dieser Podcast-Aufnahme. Und da ist mir auch aufgefallen, und deswegen noch diesbezüglich zu Klassiker-Alben. Und wenn wir jetzt auch so tatsächlich auf so diese musikalische Ebene gehen, so, ich dachte mir auch, ey, für ein Debütalbum, und die haben nicht lang gerappt damals auch, ey, dieses Album ist so krass toll konzeptiert. Konzipiert, dankeschön. So, du hast die Partybanger drauf, du hast einen Storyteller drauf, du hast einen sozialkritischen, also wirklich, dieses Album war so rund für zwei Frauen, die wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts und selber mit jetzt, klar, so ein bisschen Backing, aber jetzt auch nicht so viel, dieses Album rausgeballert haben, was wirklich auch auf einer, finde ich, musikalischen und so auf einer Rap-wissenschaftlichen quasi Sicht wirklich so ein krass rundes Rap-Album ist, dass ich finde, das ist ein absolutes Klassiker Album ist und Rap. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, oder die ich mir gerade einwerfen wollte, noch, weil du auch meintest, so von wegen sich kleiden und extra so einer gewissen femininen Wahrnehmung auch bewusst entziehen, um eben auch gewissen, was weiß ich, Blicken zu entgehen oder vielleicht eben auch von diesem Frauenlabel wegzugehen. Das ist ja auch total spannend. In egal welchen Positionen, das muss es ja nicht unbedingt nur in der Musikindustrie sein, sondern auch, was weiß ich, wenn du zu irgendwelchen Astrophysikerinnen oder sonst was gibt, dass ja oft gerade Frauen in Machtpositionen, also Frauen, die exponiert wahrgenommen werden, wie jetzt auch Rapperinnen eben, aber auch, was weiß ich, Staatsträgerinnen, Angela Merkel, whoever, müssen sich ja oft entscheiden, ob sie sich aktiv der Sexualisierung entziehen, indem sie sich betont androgyn oder maskulin geben, anziehen, was auch immer. Und wann sie gucken, so welche Attribute von Weiblichkeit sie zeigen können, weil sobald du das zeigst, könntest du den Respekt des männlichen Publikums oder des Kollegen verlieren. Und das finde ich halt eben spannend, dass sich das auf jeden Fall mega gewandelt hat. Da auch habe ich das Gefühl, dass Frauen nicht mehr so das Gefühl haben, wenn ich zu sehr quasi zugebe, eine Frau zu sein, indem ich eben meine Titten zeige oder sonst was. Ich lasse das mal lieber weg, weil ich möchte für meinen Skill und für mein eben so, wie ich rappe eben oder wie gut ich Interviews mache oder sonst was wahrgenommen werden. Es war bei Visavi auch total krass, dass sie meinte, sie hat so aufgepasst, was sie anzieht, weil sie um Gottes Willen keine Projektionsfläche bieten wollte für eben, oh, diese Frau hat Brüste. Es lenkt mich komplett ab, dass ich nicht mehr zuhören kann, was
Shana hatte
sagt.
Das auch noch. Shana hatte das bei der Backspin auch noch. Wenn du dir die Kommentare da durchliest, so, mein, sie sah halt aus wie Schneewittchen, weißt du, war ein wunderschönes Mädel, aber auch da in den Kommentaren. Du hast dich dem entzogen, natürlich, weil du wolltest unbedingt gesehen werden, wie du gerade gesagt hast, für dein Können. Aber ich feiere es so krass, dass wir diese Diskussion heute nicht mehr führen müssen. Ich habe Kolleginnen, die kommen im Sommer bauchfrei zur Arbeit. Das habe ich in dem Alter nicht gemacht. Feiere ich. Mhm. Weißt du warum? Wer sagt denn, dass sie weniger können?
Voll. So. Und das ist eben auch so ein Nebeneffekt von Girls wie Sixten und sonst was, wo total. Das halt einfach dann genommen wurde. Die absolut. Mussten halt echt durch die Hölle dafür erstmal, weil wie gesagt, so die Kommentare und der Backlash, den die bekommen haben, war halt auch wirklich insane. Aber es hat uns total vorangebracht eben zu dieser ganzen, okay, ich kann als Frau männlich auftreten, ich kann aber auch einen Rock anziehen und sonst was und ich muss deswegen ja, nicht meine Menschlichkeit mir absprechen lassen.
Ich glaube, was halt auch richtig krass war, ist, und mir ist es zum Beispiel total bewusst geworden, und ich ist jetzt hier auch kein Blabla so, aber ich habe ja lange auch keine Videointerviews mehr gemacht, weil ganz oft in den Kommentaren bei, wenn ich irgendwo mitgemacht habe, in der Jury oder in einem Interview oder so, ganz oft mein Können nicht konnte mir mein Können nicht absprechen. It is what it is. Ich wusste einfach, wovon ich rede. Oder ich habe oft recht gehabt. Also ist man komplett nur auf mein Aussehen gegangen. So, bei mir war es nicht die Sexualität. Bei mir war es, ist die hässlich? Hat die eine hässliche Nase? Sieht sie so?
Ja, Klassiker.
Ich wurde completely fertig gemacht. Und mich hat das wirklich jahrelang so fertig gemacht. Ich hatte, bevor ich einen Dreh irgendwo hatte, und ich hatte auch was zu erzählen, ich wollte auch vor die Kamera, wenn das Thema gepasst hat. Also jetzt nicht, ich wollte vor die Kamera, weil ich Fame sein wollte, aber ich wollte ja Dinge mitgeben, weil ich ja auch junge Menschen fördern wollte. Konnte ich es nicht oder habe ich mich nicht getraut, weil ich gedacht habe, das wird das Einzige sein, was sie rauspicken werden. Deswegen konnte ich früher weniger damit umgehen, wenn es um die Sexualisierung von Frauen ging, weil ich das ja nicht durchgemacht habe so. Und dann ist mir das wirklich besonders durch die beiden Mädels und auch durch die Zusammenarbeit mit dir, weil ich werde nie vergessen, wie viele Männer immer zuerst dein Aussehen angesprochen haben. Boah, die sieht geil aus. Wo ich immer gedacht habe, so, ja, Bro, weißt du was? Die macht die besten Interviews, hast du ein Problem? Das war so, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, dass das so wirklich ein Thema war, weil ich es vorher einfach, ne, manchmal ist es ja so, wenn du selber etwas nicht durchmachst, dann machst du dir halt diese Gedanken nicht.
Voll. Da auch nochmal übrigens, fällt mir gerade ein, auch zum Thema eben Support und Backing von männlichen Kollegen oder sonst was. Ich weiß noch auch, dass wir mal ein Interview abgesagt haben mit einem Rapper. Wir nennen jetzt keine Namen. Aber er war ziemlich groß damals und wir hatten heute das Interview angefragt. Wir hatten das Interview angefragt damals. Und das Management oder wer auch immer da die Kommunikation gemacht hat, hatte damals angefragt, so, ja, Voraussetzung ist, ist die saftig, sonst machen wir es nicht. Und ich war so, und ich wollte aber trotzdem, ich war so, okay, krasse Respektlosigkeit, aber egal, ich will dieses Interview machen, weil, ne, ist halt wichtig. Und ich weiß, dass mein Chef damals meinte, nein, wir machen das nicht. Und wenn die so kommen, so auf gar keinen Fall. Und das, meine Lieben, ist Allyship und tatsächlich geliebter Support, weil ich glaube, ich hätte mir es gefallen lassen irgendwie, weil ich dachte, scheiß drauf, musst du jetzt irgendwie halt, ne, muss man durch, dafür ist es, hast du, kriegst vielleicht ein cooles Interview. Und die waren so, nein, Mann, auf gar keinen Fall.
Nein, du musst durch gar nichts durch, ey. Also sorry, aber also, und auch da wiederum, ich guck mir an, wie die neue Generation das macht und ich feiere das so krass, weil ich habe in vielen Momenten bestimmt nicht so reagiert, wie ich es heute tun würde mit dem, also ist ja klar, weil ich einfach oft dann doch eher das Gefühl hatte, so, Mann, halt einfach deine Klappe, Marina, weil du willst den Job jetzt machen und sag einfach nichts. So, sag einfach nichts. Oder sind in Situationen gekommen, wo ich einfach dachte, so, ist jetzt wie es ist, so, wirst schon überleben. Nee, eben nicht. Und das ist halt enorm wichtig, dass wir dadurch, dass wir miteinander darüber reden können, aber dass ich auch weiß, ich habe auch männliche Kollegen alleine, ne, ich bin mir, also es gab selten Situationen, aber es gab die auch in der Arbeit jetzt bei der Sony mit externen Menschen oder so. Ohne Witz, ne, ein Gespräch mit meinem Chef Patrick, Patrick Muschatzi, ich liebe dich, und das Ding war sofort klar, da wurde nichts hinterfragt und mir wurde direkt auch geglaubt, also auch da dieser Support. Das ist enorm wichtig, Leute. Wenn ihr merkt, und das ist auch wirklich ganz wichtig, egal Mann, Frau, egal welche Gender, egal wo ihr herkommt, scheiß auf alles. Wenn irgendeiner das Gefühl hat, dich in irgendeine Schublade stecken zu müssen oder dir irgendwie ein scheiß Gefühl zu geben oder dich einordnen zu wollen in seine hässliche Schublade so und du das nicht möchtest oder du dich unwohl fühlst, so hol dir, also such dir Allies. Mhm. Such dir Menschen, die mit dir zum für Beispiel, dich sprechen können.
Zum Beispiel Schublade Mannsweib. Und ja, Sixten waren auf jeden Fall eine Revolution für all die Mannsweiber da draußen. Shoutout an all die Mannsweiber. Wir wurden endlich gesehen.
Ich nehme den Ball jetzt. Die Lücke nehme ich jetzt. Die nehme ich ganz schnell, weil es sind nämlich drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das erste ist, Yannick, wir können schon mal die Kategorie Klassik der Woche. Und Nina, die haben wir jetzt hier. Wenn du willst, kannst du die noch mal ranschneiden. Du wirst trotzdem gleich noch mal zwei Sätze zum Album sagen müssen. Wenn es dann soweit ist, kannst du auf diesen Punkt hier verweisen. Zweiten Punkt, den ich total interessant und wichtig finde, ist aus deiner Thematik heraus, wie sich das auch entwickelt hat. Ne? Und da sind wir natürlich bei Vorbildern. Also da geht's ganz klassisch um Vorbilder. Also ich, ja, deine Reise, die du im Format machst, die wird ja genauso auch Erkenntnisse schaffen, wie ich die steile These machen würde, ohne Schwester Eva hätte es kein Sixten gegeben und
definitiv.
Und wahrscheinlich hätte es auch ohne Sabrina Setlur keine Schwester Eva gegeben und ohne Cora E hätte es keine Sabrina Setlur gegeben. Und das ist eine kleine Kausalkette, aber trotzdem haben wir genau das, was ihr meint mit dem, mit wie man sich kleidet und die Weiblichkeit als vielleicht als Problem oder Hindernis für eine gewisse Entfaltungsmöglichkeit, was glaube ich auch ein bisschen mit dem Bild dieser Szene in diesem Land zusammengehört hat, weil also und dem klassischen Frau-Mann-Bild und so. Und es ist total spannend und schön zu sehen, wie durch Sixten sich da das Ding aufgesplittet hat und wir ja schon eine ziemlich krass große Vielfalt haben. Und die ist ja selbstverständlich für männlich gelesene Künstler-Fans, die einfach, egal was, also wenn ich heute Bock habe auf Banger, Straßenmusik, dann finde ich Zweifel in Hamburg oder wo Künstler, die genau das verkörpern, was ich unbedingt sein möchte. Und wenn ich sentimental, ein sensibles Wesen habe, finde ich auch jemanden. Und das haben wir jetzt im Weiblichen auch trotzdem. Und Marina, das ist dein Thema. Ich will dich nämlich reinholen. Steht es dann manchen Leuten noch nicht zu, darüber zu urteilen, was dazugehört und was nicht dazugehört, oder?
Richtig. Also mir geht's nicht um Geschmäcker. Ne? Ich finde es voll okay, wenn du sagst, das ist nicht meins. Ich stehe auf Straßenrap oder ich stehe auf den Rap oder ich stehe. Das ist mir egal. Aber ich finde, ist einfach super anmaßend, von einem Künstler mir einen Podcast anzuhören, der darüber urteilen möchte, welche Frau Rap ist und welche nicht. Und ne, ich muss kein Shirin David, Katja Krasewitz oder Bad Moms J Fan sein. Ich meine, jeder weiß, ich liebe Katja. Ich finde Bad Moms J super. Ich finde toll, dass es einen Shirin gibt. Ich finde aber, dass man sich nicht anmaßen darf, darüber zu reden, wer was darstellt, sozusagen. Also, es war so, dass es darum ging, dass ja andere, das Rapper wie Savage oder auch ein Lars oder so, darüber reden, dass Shirin David und Bad Moms J für sie halt, ne, Bad Moms J ist die beste Rapperin Deutschlands und Shirin David liebt Rap und so. Und dann sind so Sätze gefallen wie, die haben nichts mit Rap zu tun, es ist kein Rap, die schreiben nicht selber, immer dieses, die schreiben nicht selber. Ja, Bruder, du hast für Bushido geschrieben, so wollen wir reden. die schreiben nicht selber. Ta-ta-ta, immer dasselbe. Diese Diskussion, auf einer grundlegenden Diskussion, mag ich Rapper, die schreiben, mehr als Rapper, die nicht schreiben? Fair enough, darüber können wir reden. Die ersten Rapperinnen, die ich gefeiert habe, klar, Queen Latifah, Salt and Pepper, MC Light, you name it. Ich habe natürlich in dem Alter keine Gedanken gemacht, ob sie selbst schreiben oder nicht. Ich war der größte Aaliyah-Fan, sie hat auch nicht selbst geschrieben. Ist mir doch Bums. Ich liebe Juju und ich bin froh, dass ne, Juju schreibt richtig geile Texte. Aber am Ende des Tages geht's, wie gesagt, wenn du eine Diskussion führen möchtest über Themen, die dir wichtig sind für einen MC, dann ist das in Ordnung. Dann können wir darüber reden. Aber ich finde es einfach grauenhaft, dass wir immer noch darüber diskutieren müssen, was ist Rap und was nicht, indem wir doch so, die Genre hat sich so geöffnet und wir sollten alle dankbar dafür sein. Weil die Lobbyarbeit, die Menschen wie ich leisten mussten über die letzten 20 Jahre, dass uns halt nicht der Mainstream die ganze Zeit auslacht oder wir nicht draußen zugucken müssen, wie andere Menschen Erfolge feiern und dass wir alles sein dürfen, was wir wollen. Wenn wir morgen einen Song mit Helene Fischer machen wollen, machen wir das. Wenn wir morgen mit Metallica einen Song machen wollen, machen wir das. Wenn wir uns morgen keine Ahnung was geben wollen, machen wir das. Aber es kotzt mich an. Seid dankbar dafür, dass es das alles gibt, denn so können sich die Geschmäcker aufteilen. Du oder du oder du, egal welcher Mann, habt darüber nicht zu urteilen. Okay? Ihr habt darüber nicht zu urteilen. So, dass es unterschiedliche Menschen und auch Frauen gibt, die unterschiedliche Werte transportieren. Das geht nur denjenigen was an, der sich das anhört und da was mitnimmt. Okay? Und Sexualisierung oder keine normalen Ehen mehr. Und guck mal, die Frauen denken jetzt, so ist es geil, eine Bitch zu sein und die nennen sich Fotzen. Was geht dich das an? Es geht dich
nicht an. Sie haben sich eben wohler gefühlt, als sie nur Frauen Fotze genannt haben und nicht Frauen sich selbst.
Ja, aber diese,
das stört die jetzt. Ja, das ist doch ihr Wort.
Das können sie können sich daran gerne stören, aber ich habe manchmal eher das Gefühl, es ist so eine Angst. Es ist so eine, als würde man ihnen was wegnehmen. Und dieses typische, lass mal Frauen auch auseinanderhalten. Ja, Juju ist die Gute. Mhm. Ja, Bad Moms J ist die Schlechte. What the fuck is going on? Wer sagt das? Ich als Fan kann entscheiden, was ist mir wichtig, mit was kann ich was anfangen? Kann ich was mit Rap über Rap anfangen? Kann ich was mit Battle Rap anfangen? Kann ich was mit, keine Ahnung? Klar, ey, ich bin auch kein Fan davon, ja, grundlegend, aber egal in welcher Genre, wenn du Dinge machst, weil du denkst, sie verkaufen sich gut oder wenn es um Pinkwashing oder Whitewashing geht, so Dinge kotzen mich auch an. So, ich nehme auch nicht jedem Künstler oder jeder Künstlerin ab, dass was sie da gerade machen, wirklich etwas ist, worauf sie Bock haben. Und wo sie sagen, so, das ist ein Thema, das interessiert mich. Das gibt es bestimmt. Aber ich finde, dass das immer wieder Frauen nachgesagt wird oder auch, ja, einen Haftbefehl musst du so hart arbeiten, einen Shindy musst du so hart arbeiten und jetzt kommt da einfach eine Shirin David und setzt sich da rein. Wer bist du? Wer bist du zu wissen, wie hart sie arbeiten musste und wie hart sie nicht arbeiten musste? Und ich bin bestimmt nicht ihre Anwältin, weil ich höre nicht mal ihre Musik jeden Tag. Ich bin kein Fan oder so. Okay? Es ist trotzdem total wichtig, dass es sie gibt. Es ist total wichtig, dass es sie gibt. Es ist total wichtig, dass es so viele verschiedene Facetten von Rapperinnen gibt im Ganzen. Aber warum müssen wir diese Diskussion führen, wenn es um Frauen geht? Und dann können wir doch also dann gehen wir noch einen Schritt weiter und kategorisieren sowas wie, ja, in Amerika hätte es das nicht gegeben. Auch in Amerika gibt es einfach tausend verschiedene Künstlerinnen. Und ich liebe es. Ich liebe eine Doja Cat. Ich liebe eine Latto. Ich liebe eine Bia, eine Flo Milli. Danke, danke, dass es diese Frauen alle gibt. Auch wenn ich, wie gesagt, älter bin und mit anderen Frauen sozialisiert wurde. I love it. Ich liebe, dass Latto auf die Bühne geht mit einer kurzen Hose, wo du halb Ass siehst. Ja, Mann. Geh auf die Bühne, Girl. You go. Mach dein Ding. Du bist geil. Ich feier dich. Ich lass mir doch von keinem Mann erzählen oder mich educaten, dass das schlechte Vorbilder sind für die jungen Frauen da draußen.
Ich gehe jetzt trotzdem mal ganz kurz dazwischen, weil ich eigentlich eine klare Regel habe in allen meinen Formaten, dass ich nicht so ein Freund davon bin, wenn es Diskussionen zwischen Personen gibt, dass die über unsere und meine Plattform ausgetragen werden. Das ist mir als erstes einmal ganz wichtig zu betonen. Das habe ich in meiner Vergangenheit auch immer so gemacht. Ich versuche das, was du dabei gesagt hast, mal für mich auf einen Punkt zu bringen. Denn du hast da einen ganz wichtigen Ansatzpunkt gehabt, der einer unnötigen Diskussion über Zugehörigkeiten zu einer Szene. Und genau den kann ich 100% unterschreiben. Und genau diese Diskussion darüber ist halt, glaube ich, das Letzte, was uns fehlt in einer Situation, in der wir uns befinden, weil die Vielfalt da ist. Ich kann als Feedback mal spielen. Ich glaube, ich habe noch nie, Platz 1, 2, 3, 4, 5 und Janik kann es bestätigen, in meiner Karriere Social Media und Kommentar Gegenwind war ein Shirin David Interview, weil ich es gewagt habe, mich mit ihr zu unterhalten. Absolut Quatsch ist. Und ich kann jeden Punkt, oder ich kann viele Punkte ja trotzdem nachvollziehen, warum Leute sich an etwas stören. Das kann ich aber auch an genauso vielen männlichen Künstlern. Meine Rolle ist es nicht, die für jemanden Partei zu ergreifen, sondern ich möchte zuhören und Geschichten mir erzählen lassen und von sich Persönlichkeiten herausarbeiten aus dem, was ich meine Arbeit nennen darf. Und genau das mache ich an der Stelle. Und genauso sollte man auch diese Vielfalt da draußen schätzen. Denn diese Diskussionen, da hast du vollkommen recht, die werden ja nicht über männliche Kollegen geführt. So. Ich würde aber einen Ansatzpunkt euch nochmal in den Raum werfen. Wäre es nicht vielleicht noch schlauer, auch diese Kritik zu ignorieren, weil es vielleicht gar keine Deutungshoheit ist, Nina, wie du beschrieben hast, sondern einfach der Versuch, etwas zu kritisieren oder etwas aufzuhalten, was nicht aufzuhalten ist? Offen gefragt an euch beide.
Da möchte ich ganz kurz was sagen, weil mir geht's ja auch in erster Linie nicht darum, ich bin ja auch gar kein Rapper oder irgendwas, ich starte ja kein Beef, aber mir geht's trotzdem darum, ich finde es wichtig, Dinge zu kritisieren. Wenn einer sich irgendwo in die Öffentlichkeit setzt und etwas sagt, dann darf ich das auch kritisieren. Das ist mein gutes Recht und ich finde, da geht's um Haltung. Es geht um Haltung. Auch wir beide hatten ein Gespräch nach dem Shirin David Interview, weil es manchmal um Haltung geht, bestimmten Thematiken gegenüber. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich finde, man muss nicht alles ignorieren. Und weißt du auch, warum? Weil es mir lieber ist, mich einmal irgendwie aufzuregen und darüber vielleicht zu streiten. Und vielleicht, mein Gegenüber ist ja auch nicht dumm, so dass man sich dann auch mal darüber unterhalten kann und einfach sagen kann, so, ja, warum siehst du das so? Warum? Vielleicht sehe ich das falsch. Aber ich finde, wenn man nichts sagt und es ignoriert, dann ist das auch etwas, was in die Köpfe von jungen Menschen geht, wenn wir schon über Vorbilder sprechen. Ich will nicht, dass junge Menschen das Gefühl haben, es gibt nur die eine oder die andere Seite. Ich finde, es ist halt einfach wichtig, dass wir uns auch mal unsere Haltung angucken und sagen so, ey, warum hast du Angst davor oder was stört dich daran? Ja, ich finde einfach, dass wir nicht weiterkommen. Und das ist ja das, was auch Nina vorhin gesagt hat. Wir kommen dann weiter, wenn man sich bildet oder wenn man Unterhaltung führt, wenn man etwas kritisiert, wenn man laut wird. Wenn wir das nicht werden, dann ändert sich auch nichts, weißt du? Und das ist so das Ding, was ganz, ganz wichtig ist. Genauso würde ich ja einer Frau gegenüber Kritik äußern. So, ne? Also, weißt du ja, habe ich ja getan.
Punkt.
Ja. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall, also diese Philosophie von wegen pick your battles, so, da ist auf jeden Fall was dahinter, weil natürlich so, wir haben alle Ressourcen und vor allem die Frauen, die betroffen sind oder die Personen, die betroffen sind von gewissen Problematiken, ob jetzt eine Person sexistische Sachen sagt oder ob jemand rassistische oder klassistische oder antisemitische Dinge irgendwie in den Orkus bläst, ist es natürlich irgendwie eine Frage, die man sich dabei stellen kann, so inwiefern bringt es einem jetzt was, sich damit in der Unendlichkeit auseinanderzusetzen und sich zu beärgern und so. Aber Marina hat ja recht, ich glaube, das ist teilweise auch eine Position, die natürlich bequemer ist, wenn man selbst nicht die betroffene Person ist, zu sagen so, ja komm, scheiß halt drauf und warum regst du dich auf und lass den doch reden oder so. Ich check's schon, woher es kommt, aber es ist natürlich, wie Marina auch meinte, wenn es halt irgendwie das eigene, ja, die eigene Person irgendwie betrifft und deine Lebensrealität und irgendwie wiederholt wieder irgendwie was, so dir mehr oder weniger vor die Füße gespuckt wird, wo man sich denkt so, really? So, ich dachte eben, wir wären doch eigentlich schon weiter. Und da muss ich jetzt irgendwie Stellung zu beziehen, ist das ja auch ein ganz ja klassische Reaktion, glaube ich halt auch, und ich glaube so eben, wie gesagt, so die Einstellung so, ach scheiß doch drauf, so, das ist halt natürlich oft auch die Position von jemandem, der sich auch einfach mal rausnehmen kann, weil sie es vielleicht halt auch einfach nicht so extrem betrifft.
Ja, ich, wie gesagt, ich finde einfach nur, dass wir diskutieren so oft über Themen wie Female Empowerment und Allyship und diverse, ne, so inkludierendes Denken und so. Diese Diskussionen sind alle total wichtig. Wirklich. Es ist alles wichtig. Und ich bin der letzte Mensch, der dieses, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde es halt auch voll schwachsinnig, irgendwie Männern was abzusprechen oder Geschmäcker zu hinterfragen. So. Aber es geht einfach nur um dieses, sich etwas rauszunehmen, zu beurteilen und damit irgendwie jemanden auch zu beeinflussen, der zuhört, mit Nonsense. Und ich finde, ja, dann muss man, you have to call out the nonsense. Weil wenn du das nicht machst, lernt derjenige vielleicht auch nicht, dass es Nonsense ist. Vielleicht sieht er es auch anders oder vielleicht sehen die Personen, die das da gesagt haben, auch anders. Aber auch ich habe schon Sachen in meinem Leben geäußert und danach gedacht, boah, das ist aber scheiße.
Ja, das heißt, wer nicht?
Genau. Aber ich finde ist es klüger, gar nichts zu sagen. So ist, ganz ehrlich, das ist eine Haltung, die muss man sich leisten können. Und ich konnte mir die im Leben noch nie leisten, weil hätte ich in solchen Situationen meine Klappe gehalten, da wäre ich nirgendwo auf der Welt. Weißt du? Und das ist halt auch so eine Sache von diese Allyship-Situation ist mir enorm wichtig. Ne?
Und es kommt ja auch drauf an, wie groß diese Person ist. Wenn es jetzt irgendein, was weiß ich, wenn irgendwer in einem Kommentar und bla, klar, also wollen auch sagen so, ey, wiefern bringt dir das was, dir jetzt irgendwie die Kommentare von irgendwelchen schwachsinnigen Menschen durchzulesen, so, true. Aber ich meine, wenn das halt einfach der Nummer eins meistgehörteste, glaube ich zumindest, irgendwie,
ja, der
ne?
ist grad auf
irgendwie
der eins.
Podcast-Dingsbums ist, hat das ja schon auf jeden Fall einen Einfluss und eine gewisse Reichweite, die jetzt nicht so komplett egal ist, ne?
Toll, wie gesagt, also ne, ich bin einfach der Meinung, you have to call out the shit und du musst dir einfach auch, du musst auch jemanden mal sagen so, ey, geht gar nicht, was du gerade gesagt hast. Und da ist es auch egal, wer du bist und ob du irgendwie das auf Rap-Ebene machst oder ob du das jetzt in einem Podcast machst. Ich finde das einfach enorm wichtig, weil ansonsten brauchen wir uns auch nicht hinsetzen. Und Themen wie diese, die wir heute besprechen, Vorbilder etc., dann brauchen wir darüber nicht reden. So ganz einfach. Ich bin nicht in mein Alter gekommen und habe das alles irgendwie hinter mich gebracht und meine Karriere hinter mich gebracht bis heute, um bei sowas nichts zu sagen. So, das ist einfach auch wichtig. Und ich bin auch jederzeit bereit, irgendwie Diskussionen zu führen mit Menschen. Aber es ist wichtig, dass wir die auf einer Ebene führen, indem ich auch hinterfragen kann, ist es Angst? Was ist es? Weil wie gesagt, Geschmack, fair enough. Du stehst auf selbst schreiben, das ist dir wichtig, weil du selber quasi, das ist für dich wichtig, auch fair enough. Aber diese andere Ebene, warum? Einfach warum?
Ja, voll.
Punkt.
Period. Boah, ich habe so eine geile Rap-Ansage, die ich jetzt hier machen kann, aber ich muss in einer Stunde im Grill Royal sein. Ich habe leider nur noch so eine halbe Stunde Zeit ungefähr. Es tut mir leid, Leute.
Das liegt an euch, das nicht an uns hier gerade.
Das okay. kriegen wir hin.
Aber wir sind auf der Zielgerade. Ich finde es auf jeden Fall sehr stark und sehr gut, mit was wir also Elan, ihr beide auch dieses Thema, das wir heute hier in den Raum geworfen haben und eure eigenen so hier durchgetragen habt, dass es auch einfach dazu führt, dass Yannick einen Redeanteil von 0,2% hat, dass ich selber merke, dass ich alle 20 Minuten mal einsteige. Und ich glaube, das kann man wirklich mal auf den Punkt bringen. Yannick und Redaktion haben sich gefragt, was braucht es neue Vorbilder? Braucht man irgendwie Menschen, auf die man achten kann? Und wie muss man heute in dieser Geschäft damit umgehen? Und ich finde, ihr beide habt ehrlicherweise mir, und ich versuche schon bei all dem, was ich mache, und ja, männlich und schon ein paar Tage dabei und sowas alles und damit vielleicht auch in einer anderen Position, trotzdem immer so sensibel und so offen genau diesen Sichtweisen gegenüber zu sein. Und ich habe heute trotzdem noch einmal wieder ein bisschen mehr mitgenommen aus, halt ab und zu einfach mal deine Klappe, hör mal ein bisschen zu, lass dir bitte die Position mal bitte klar machen und ja, vielleicht gibt es an irgendeiner Stelle etwas, wo man noch mal ein bisschen deutlicher auf den Busch klopfen muss, um die Sachen in die richtige Richtung zu lenken. Und deswegen seid ihr ehrlicherweise, auch wenn ihr es vielleicht nicht hören würdet, aber wahnsinnige Vorbilder, im Zweifel für mich, für Yannick wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Aufgrund der Tatsache, wie er damit umgeht.
Das schreibe ich in meine Twitter-Bio rein. Offiziell Nico Backspin-Vorbild.
Ja, bitte, mach das mal. Ich bin gespannt.
Es gibt ja das Sprichwort, es gibt einen Grund, warum man zwei Ohren und nur einen Mund hat. Und damit habe ich es heute mal gehalten. Weil ich habe mich wirklich zurückgehalten und die ganze Zeit zugehört, weil es genau so ist, wie Nico eben gesagt hat. Ihr ganz viele Sachen gesagt habt und auf den Punkt gebracht habt. Und ich ganz oft für mich einfach gemerkt habe, dass es halt einfach irgendwie nicht so meine Lebensrealität ist, dass ich mich mit Problemen nicht auseinandersetzen musste, die andere Personen ganz offensichtlich haben. Und deswegen fand ich es auf jeden Fall stark, dass wir hier heute so drüber gesprochen haben. Auch wenn ich, wie Nico gesagt hat, Redeanteil 0,2% hatte, habe ich euch trotzdem sehr, sehr, sehr gerne zugehört bei allem, was ihr ausgeführt habt.
Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass, weil es natürlich jetzt viel um weibliche Themen ging und sowas und das ja auch eben logischerweise ich hier bin, weil es in meinem Podcast auch viel darum geht. Aber ich möchte auch noch mal kurz betonen, dass es in Queens of Rap jetzt auch auf jeden Fall nicht nur darum geht, wie schwer wir Frauen es doch alle die ganze Zeit haben. Und das ist ja wirklich ein unfassbares Wunder, dass es ein paar hier geschafft haben, sondern dass einfach auch es um die individuellen Becoming-Stories geht und vor allem um die Gewinne von Frauen, weil Frauen haben sehr viel gewonnen auch in den letzten Jahren und hasseln sich einen ab und sind einfach überkrass am Start, schon immer gewesen. Und das ist auch einfach, genau, um Appreciation auch einfach geht und gar nicht nur darum, sich die ganze Zeit zu beschweren, wie schlimm benachteiligt man ist. Weil, eben, es wird auch ganz viel gewonnen an dieser Front.
Ey, ganz ehrlich, und das ist der Grund, warum ich ruhig bin, zuhöre und diesen Vorbildsvergleich in eure Richtung gespielt habe. Weil ich nämlich bei euch beiden und Marina, du weißt, dass wir beide kennen uns jetzt schon so viele Jahre und sind so viele, haben so viele, also A, haben wir viele Diskussionen geführt, B, sind wir gemeinsam durch eine ganz schön wilde Welt gegangen, so. Ich mag genau diese Art und Weise von Mittelfingers ab, halt die Fresse und jetzt lass uns bitte gemeinsam durch diese Tür gehen. Diese Haltung mag ich und die ich heute gespürt habe.
Ist ja auch eine Urhaltung von Rap.
Ja, genau. Genau das. Punkt. Dankeschön. Mhm. Jetzt hast du dein Classic schon der Woche schon hervorgehoben. Kannst du trotzdem nochmal, das ist jetzt deine Chance für sie. Liebe Nina, Sie haben jetzt 15 Sekunden Zeit, uns kurz zu erklären, warum es das krasseste Album der Welt ist. Punkt ab.
Assozialisierungsprogramm war das krasseste Album der Welt, weil es ein revolutionäres Album war. Nicht für Frauen im Rap, sondern für Deutschrap per se, weil ich wirklich glaube, es hat eine neue Bevölkerungsgruppe, es hat neue Rap-Fans geschaffen, es war ein rundes Album und es hat eine neue Welt eröffnet, die es so davor nicht gab. Und solche Alben passieren nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte vielleicht mal. Und ich habe das Gefühl, das war eines davon.
Mic drop. Marina, was hast du denn als Classic mitgebracht?
Breakdance. Nein, wirklich.
Ich weiß.
Deswegen musste ich so lachen vorhin.
Au.
Ja.
Gott. Also weil ich alles zusammen.
Ich hätte mich nicht für ein Album, was ich so Classic betitel oder so, entscheiden können, weil ich einfach zu viele davon habe, die mir was bedeuten oder dann vereinzelte Songs. Und dann dachte ich mir, was hat so wirklich etwas in mir ausgelöst? Und es ist tatsächlich der Soundtrack von Breakin', der Film. Also eigentlich auch der zweite Teil, Electric Boogaloo, da war der Soundtrack auch total geil, aber das war damals so, meine Schwester hat mir den Film gezeigt und dann haben wir auf Kassette vom Markt irgendwann diesen Soundtrack bekommen. Und dann haben wir das wirklich rauf und runter gehört. Und natürlich konnte ich nicht breakdancen und mich bewegen wie Turbo und Ozone. Aber es war halt, das war so cool zu der Zeit. Und dann war halt auch noch Chaka Khan mit Ain't Nobody drauf. Und in dem Film war Ice-T. Und oh, es war einfach so eine geile, es war so ein geiler Film mit so einer geilen Musik.
Ein Vibe.
Und deswegen, ja, war das für mich auf jeden Fall etwas sehr, sehr Prägendes.
Ist das nicht ein schöner Schlusspunkt eigentlich an dieser ganzen Geschichte? Wenn wir nicht noch unsere Sachen hätten, aber ja. eurer beiden Erkenntnisse oder dem, was ihr mitgebracht habt, weil genau das der Breakdance-Part ist, den Nina nicht dabei hatte, obwohl sie quasi es selber angeteasert hatte.
Ah, schön, dass Breakdance so eine tragende Rolle in dieser Episode einnehmen durfte. Da freue ich mich.
Genau, aber das alles zum 50. Geburtstag. Und wisst ihr, was noch ziemlich lustig ist? Wir haben letzte Woche mit DJ Ron und Falk Schacht über 50 Jahre Hip-Hop gesprochen. Und das war eine fast 2-Stunden-Folge. Und in der habe ich gedacht, okay, krass, wir werden wahrscheinlich so schnell nicht wieder auf diese Länge kommen. Und dann kamen Nina und Marina.
Tja, Nina und Marina haben den längsten. Es bleibt dabei.
Ja, genau. Punkt.
Geil.
Yannick, es bleibt jetzt an dir, die letzten beiden Kategorien einmal kurz abzuarbeiten, damit wir einen Deckel drauf machen können.
Yes, sehr gerne. Fangen wir an mit deinem Classic der Woche. Wir orientieren uns ja immer so ein bisschen an den Kalenderwochen. Und Ende dieser Woche, am 19.8., wird Trap Music von T.I. 20 Jahre alt. Dementsprechend 2003 erschienen, ist sein zweites Studioalbum. Und es geht um das Leben in der Trap in Atlanta und ist nicht weniger als der Startschuss des Siegeszugs der Trap-Musik, kann man glaube ich sagen. Ein Album, was das Genre auf jeden Fall geprägt hat, was den Sound geprägt hat und was Türen geöffnet hat für diverse Artists, die danach gekommen sind und jetzt ja kommerziell erfolgreicher sind als jemals zuvor.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du die Überleitung nicht nimmst.
Ich wollte sie dir lassen, Nico.
Nee, ist ja deine Rede jetzt gerade. Nee, ist aber schön, das mal aus deinem Mund zu hören. So, nicht immer, dass ich hier diese Kämpfe austragen muss für unsere Formate, sondern auch du.
Ja.
Back to Tape 3. Wir waren in Atlanta. Wir waren mit T.I. zum Interview verabredet. Dann kriegt er morgens einen Anruf und sagt, Leute, tut mir leid. Ich kann nicht, weil ein sehr großer Rapper, einer der größten Rapper der Musikgeschichte aus L.A. hat zum Hip-Hop-Dinner geladen. Ich muss leider nach L.A., aber wir telefonieren nachher. Also kein Face-to-Face in Atlanta, wir aber zumindest im Trap-Museum und haben dann den Founder of Trap-Musik, denn genau dieses Album und diese Begrifflichkeit kommt von T.I. da getroffen und haben ein kleines Gespräch geführt. Könnt ihr alles bei Back to Tape sehen und von dort aus dann auch, wenn ihr Bock habt, ein Ticket buchen, nach Atlanta fliegen und ins Trap-Museum gehen und dann wisst ihr mehr über die Geschichte dieser jetzt mittlerweile, ja, wie wir uns alle wissen, weltumfassenden, dominierenden Musik.
Yes.
Das ist krass, Museum. Weil ich wusste nicht, T.I. gilt offiziell als der Erfinder von Trap Music, weil ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass es Gucci Mane ist.
Ja, aber ist der Erste, der den Begriff Trap Musik offiziell benutzt hat.
Er hat es etabliert, sagen wir mal so.
Er hat ihn etabliert, genau.
Wieder was gelernt. Ich hätte safe gesagt, es wäre Gucci Mane gewesen.
Ja, wahrscheinlich.
Wäre auch nicht auf ihn gekommen.
Ja, Gucci Mane hat ja das früher auch schon gemacht, aber T.I. gave it a name.
Okay.
Alles nachzulesen, wollte ich gerade sagen, im Trap Music Museum in Atlanta. Ist tatsächlich sehr interessant. Die haben das da so eine komplette Tourführung aufgebaut. Kann man wirklich von A bis Z einmal sich alles angucken. Und da sind natürlich auch neben T.I. diverse andere Größen wie Gucci Mane vertreten. Also ist wirklich, sage ich jetzt nicht nur wegen der Doku, wirklich sehr, sehr interessant, auch einfach cool gemacht da in dem Museum. Atlanta ist so eine Ecke, da kommt man leider nicht so oft hin. So mal eben, aber wenn man mal da ist, auf jeden Fall mal machen.
Geil. Ich kann auch an dieser Stelle die Autobiografie von Gucci Mane sehr empfehlen. Sie ist großartig. Hat jemand von euch die gelesen?
Nee, habe ich nicht gelesen. Aber ich warte, bis es sie als Hörbuch gibt, von ihm gelesen.
Chef's Kiss.
Ich gucke den Film.
Chef's Kiss.
Sehr gut, Marina. Wir haben noch drei Songs aus der Playlist. Thank Backspin and Friday. Ihr beide ja immer noch nichts draußen. Ihr habt immer noch nichts released, oder? Gibt es irgendwelche Songs von euch?
Kommt Jesus. Noch.
Okay. Never.
Okay, also die beiden tauchen nicht in der Playlist auf.
Würdet ihr.
Yannick würde dafür sorgen. Und er hat diesmal dafür gesorgt, dass folgende drei Interpreten mit in der Liste sind.
Song Nummer 1, Jamal Hoodblack mit Yadi, hast du dir gepickt. Yes. Die inzwischen jetzt, glaube ich, dritte Single in relativ kurzer Zeit von ihm solo rausgebracht, vorher immer nur als Crew in Erscheinung getreten. Und wo wir gerade beim Thema waren, auf jeden Fall ein sehr düsterer, langsamer Trap-Beat, über den er darüber rappt. Und ja, ist so ein klassischer Hood-Representer-Track.
Hood Black Forever.
Yes, auf jeden Fall. Ich finde die stark. Ich fand das, was sie als Gruppe gemacht haben, also es gibt sie ja noch, aber die Sachen immer schon gut. Und jetzt auch eher einzeln gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut.
Nice.
Yes, gute Wahl, Nico. Song Nummer
Dankeschön,
zwei.
Glück gehabt.
Ja, Song Nummer zwei, Teute Records und Louvre 47 mit Berlin liebt dich nicht. Eine, ja, wie soll man sagen, eine Ansage an alle Zugezogenen. Es klingt, finde ich, insgesamt ein bisschen mehr nach Teute als nach Louvre, aber trotzdem funktioniert das für mich zusammen auf jeden Fall überraschend gut. Und ein Feature, was ich so auf den ersten Blick jetzt nicht gesehen hätte.
Und auch nicht also, an meiner Auswahl erwartet hättest.
Nee, ich hab's nicht getippt, bin ich ehrlich. Ich dachte, vom Sound her ist es zu weit weg für dich.
Ich fand die Kombination cool, deswegen habe ich es ausgewählt.
Ja, ist okay. Denkst ja auch jedes Mal andere Ausreden aus, warum du irgendwas nimmst und nicht nimmst. Ja. Letzter Song, High Life 2 von Scarface, DOS 9 und Talky Talk. Soundtechnisch was ganz anderes. Sehr minimalistisch, mystischer Sample-Beat. Und ja, 2.16er drauf, keine Hook, also wirklich Rap, Cuts im Outro. Da schlägt das Klischee-Nico-Herz höher wieder.
Ja. Bisschen Klischee muss ich am Ende ja erfüllen bei solchen Sachen. Schöne Grüße an die Bande. Danke euch beiden, es war wirklich eine Ehre. Ich danke euch.
Vielen Dank.
Ich danke euch für diese fast 2 Stunden Zeit und dass ihr hoffentlich sehr vielen Menschen und vor allen Dingen auch hoffentlich männlichen Hörern dieser ganzen Folge nochmal ein bisschen die Augen geöffnet habt und nochmal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was da draußen los ist und wie man vielleicht damit umgeht. Deswegen danke euch, danke Yannick fürs Stillsein und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Backspin Stammtisch. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischfrage,
denn heute brechen sie noch Stammtischparolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.